Der Mann stand unfassbarerweise, als er 17 Jahre alt war, das erste Mal im Tor seiner Nationalmannschaft der Schweiz. Ein paar Jahre später war er Schweizer Meister, noch ein bisschen später Champions League-Sieger und vor ein paar Monaten hat er dann auch noch die Club-Weltmeisterschaft gewonnen. Er arbeitet jetzt gerade dran, dass diese Erfolgsgeschichte jetzt dann mit dem SC Magdeburg einfach nur immer besser wird. Nicola Portner ist heute unser Gast bei Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Liga-Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiso. Und mal wieder wahnsinnig dankbar, ein zweites Mal in Serie für ein unglaublich, wie ich finde, tiefgehendes Gespräch mit vielleicht dem reflektiertesten Sportler, mit dem ich je so lange gesprochen habe. Also unglaublich, wie und wie tiefgehend sich Nicola Portner über alles Gedanken macht. Man kann mit ihm auch unglaublich lachen, das werdet ihr merken. Zum Beispiel die Geschichte, als er in eine Polizeikontrolle gekommen ist und die Sprache auf seinen Namen und damit auch auf seinen Vater, Zlatko Portner, der ein Weltklasse-Handballer selbst war, kam. Wie das dann so seinen Lauf genommen hat, weil sein Vater in seiner Heimat in Serbien verehrt wird ohne Ende für das, was er im Handball gemacht hat. Aber das muss er selber erzählen. Und auch bei den Sprachnachrichten von Andy Schmid und Co. haben wir sehr viel gelacht. Aber am beeindruckendsten, ehrlich gesagt, und das wird mir auch für immer hängen bleiben aus diesem Gespräch, ist, sein Vater war immer sein Mentor. Er war ein toller Vater für ihn. Er war sein Trainer. Und dann ist er im September 2020 viel zu jung gestorben. Und wie Nicola Portner das überwunden hat, in einem Moment sogar vielleicht so ein bisschen mit einem spirituellen Erlebnis. Das fand ich einfach wahnsinnig beeindruckend, wie er uns das erzählt hat. Und es ist einfach toll anzuhören für mich. Ich finde es toll, wenn sich jemand so öffnet. Und vielleicht spendet es ja auch ein bisschen Trost. Ich glaube, den können wir alle gut brauchen. Wir haben an dem Tag aufgenommen, an dem mit Rolf Brack, einer der allergrößten Denker im deutschen Handball, leider von uns gegangen ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit, wie ich finde, einem absolut beeindruckenden Typen, Nicola Portner. Mal wieder kommen wir um das Namensthema nicht drum rum. Das musste ich jetzt mit meinem heutigen Gast erstmal abklären. Ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist. Nicola Portner, genannt Nico oder Nicho hatten wir gerade noch, aber wir bleiben jetzt mal bei Nico. Du bist ja ein echtes Sprachenwunder, Nico. Wo kommt das her, dass du auch so viele verschiedene Varianten deines Vornamens hast?
Also erstmals danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich freue mich auf das Gespräch. Jetzt um deine Frage zu beantworten. Ich habe viele, meine Geschichte ist eigentlich sehr, die hat viele Farben, sozusagen. Also ich bin genau. Also meine Eltern sind in Serbien geboren, also in damaliger Jugoslawien. Mhm. Mein Vater war Handballprofi, ich bin in Frankreich geboren, aber in die Schweiz aufgewachsen. Mhm. Und da kann ich auch viele Sprachen und habe auch viele Spitznamen, mhm. aber Nijo ist das Spitzname für Nicola auf Jugo, das würden wir so sagen.
Ja, ja.
Und Nico nennen wir halt hier in Deutschland und in Frankreich, ja. Aber beide passt.
Du hast schon vieles angerissen, über das wir heute reden wollen. Fangen wir vielleicht mal bei dem Sprachengenie an, weil ich das echt krass finde. Welche sechs Sprachen kannst du oder verstehst du zumindest gut? Ne?
Ja,
fünf sind es. Welche sind das? Also Deutsch, Französisch, was kommt noch dazu?
Serbisch, Englisch, mhm. und natürlich als stolzer Schweizer, Schweizerdeutsch für uns ist natürlich,
ja, also klar.
Selbstverständlich eine Sprache.
Ja, ja, ja. 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 Das hat mir, Andy Schmid ist ja der Einzige, der schon zweimal in diesem Podcast zu Gast war und der hat mir das auch gesagt, dass das eindeutig eine eigene Sprache ist. Werden natürlich. Wir, glaube ich, nachher sogar in der Sprachnachricht hören. Da kommt noch ein anderer Schweizer. Und hast du ein Talent dafür oder war das für dich harte Arbeit, so viele Sprachen zu lernen oder hat dir das immer Spaß gemacht?
Es kam einfach halt von alleine. Also meine Eltern haben mich überhaupt nicht gezwungen oder sowas. Also mhm. zu Hause haben wir immer Serbisch geredet mit meinen Eltern. Mhm. Ich habe eine 8-jährige ältere Schwester und die wurde auf Französisch eingeschult. Und mit ihr war es irgendwie auf Französisch immer seit meiner Jugend. Und heute auch sprechen wir immer, wenn wir alleine sind untereinander, sprechen wir Französisch. Und ich bin in Bern aufgewachsen. Bern ist ein deutschsprachiges Kanton. Also ich kann nicht rausgehen und einkaufen auf Französisch. Das heißt, ich muss Deutsch auch können. Ja. Und deswegen hatte ich auch also Deutsch. Und ich bin einfach quasi mit drei Sprachen aufgewachsen. Und da so schon, wenn ich schon in der ersten Klasse war, konnte ich mehr oder weniger schon. Also richtig drei Sprachen.
Mhm. Geile Voraussetzung eigentlich für eine internationale Handballkarriere, die du dann auch gestartet hast, ne? Das macht es sicher manchmal einfacher, so vom Ankommen her. Ne? Du hast ja immer direkt irgendwen in der Mannschaft, der deine Sprache spricht, nehme ich mal an.
Ja, und also ich konnte schon mit fünf in den zwei besten Ligen spielen gehen, also mit Frankreich und Französisch, also mit Französisch und Deutsch, sorry, ja, da bist du ziemlich gut unterwegs. Ja. Ich muss noch Skandinavisch lernen, das habe ich meinen skandinavischen Kumpels aus dem SCM versprochen, dass ich da nach meinem Masterstudium, dass ich da ein bisschen Gas geben werde, um mal ein bisschen Skandinavisch zu lernen, weil das ist langsam wirklich eine Handballsprache, also seit Jahren geworden und
stimmt, die dominieren ganz schön, ne? Schweden, Isländer, vor allem die Dänen. Welche Sprache würdest du denn lernen? Oder lernt man die, sind die so nah beieinander, dass man, wenn man eine kann man einigermaßen alle sprechen?
Also ich habe das Glück beim SCM ein bisschen, also ich habe jeden. Ich habe einen Isländer, ich habe einen Schweden, ich habe einen Dänen und ich habe Norwegen, also Norweger. Und ich habe alle vier so genommen, einmal im Bus. Und ich habe gesagt, okay, Jungs, wenn ich da jetzt was lernen will, was muss ich machen? Und haben alle gesagt, Schwedisch.
Ja,
okay. Weil es ist irgendwie viel einfacher und die schreiben so, wie sie sprechen.
Ah, okay.
Und es ist einfach so wie sie sagen, viel einfacher zu lernen. Und wieso nicht mal probieren, mal gucken. Mhm. Also es ist etwas, was mich sicher interessiert und Sprachen interessieren mich auch und wieso nicht mal gucken, also mindestens ein bisschen so zu verstehen, also das ist so fleißig sprechen, so das glaube ich nicht, aber
ja, aber sich zumindest ein bisschen rantasten quasi.
Ja, genau.
Wobei noch dominieren ja die Isländer bei euch, oder? Oder ändert sich das jetzt mit Oskar Bergendahl? Hat der direkt die Kabine in Schwedisch übernommen?
Ja, und da haben wir noch nächste Saison Felix Klar, der zu uns kommt, und Albin Lagergren.
Ja.
Also da werden vier Schweden sein in der Kabine.
Oh ja.
Da ist ein Danny Pettersson extrem stolz auf sein Scouting und seine Verpflichtungen, weil er sagt, dass er der einzige Schwede war und ich glaube der erste Schwede überhaupt, das musst du noch kontrollieren, aber ich glaube, dass er überhaupt der erste Schwede war, der beim SCM gespielt hat oder sowas, und jetzt sind es vier und jetzt hat er gesagt, jetzt fängt langsam die schwedische Domination an in der Kabine und da ist er stolz.
Sag mal, und guck mal, und ich dachte immer, Bennett Wiegert hat das Sagen im Scouting beim SCM, aber es ist eigentlich Daniel Pettersson, der da die Fäden zieht.
Ja, also wenn es um die Schweden geht, dann schon, ja, Dani, muss man schon sagen. Ja.
Sehr, hat er sehr schon cool. Das Sagen. Sehr, sehr cool. Wie ist es eigentlich bei dir? Bist du, sitzt du in deiner Wohnung in Magdeburg eigentlich gerade?
Ja, genau. Ich bin sozusagen in meinem Gästezimmer momentan, ja.
Ah, okay. Und du bist mit deiner Frau zusammen nach Magdeburg gezogen oder wie war das letzten Sommer?
Ja, genau. Mit meiner Frau und mit meiner kleinen Tochter sind wir da zusammengekommen. Ja, es läuft alles perfekt, alles gut. Die Kleine, also die beiden haben sich sehr gut eingelebt. Wir haben eine Kita für die Kleine gefunden, die deutsch-französisch ist.
Ach, top.
Weil ich mit meiner kleinen Tochter Französisch spreche. Und das ist mir auch wichtig, auch weil wir vielleicht, man weiß nie, ich habe die Lektion von meinem Vater genommen, sag nie, nie im Leben, weil er hatte vor, in der Schweiz 2-3 Jahre zu spielen und aus 2-3 Jahren sind 30 geworden.
Cool.
Und deswegen, falls wir eines Tages zurück in der Schweiz gehen wollen oder falls sich das, ja, was das so kommt, ich möchte gerne, dass eben meine Tochter Deutsch und Französisch kann, weil es sind eine von vier Sprachen, so Nationalsprachen, die wir haben. Und da, wenn sie da zwei kann, ist schon sehr gut.
Ja. Ist denn, hast du deine Frau auch in der Schweiz oder in Frankreich oder wo hast du sie kennengelernt?
Ich habe sie in der Schweiz kennengelernt. Mhm. Ich habe damals zweite Liga gespielt. Mein Vater war Trainer. Mhm. Und ich war damals 15 oder 16. Mhm. Und sie war im gleichen Club, aber bei den Frauen-Jugendmannschaft war es das. Und sie hat, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist ein Kiosk, also da. Mhm. Mhm. Verstehst du mich? Eben, da hat sie Sachen verkauft, weil die mussten das machen, Spiel aus der Jugend, und da war sie mal dran. Und
das habe ich auch gemacht. Wie nennt man genau? Okay, also ich weiß jetzt auch gerade, das einfach so ein Verkaufsstand halt. Ne?
Ja, wo genau. Ja, so genau.
Der vor Halle, der Halle. Ja, genau. Ach, gut, das habe ich als Jugendspieler auch gemacht. Ist ja witzig. Ja, genau. Okay. Und da habt ihr euch kennengelernt.
Und da aus seinem Hallo ist sie meine Frau geworden. Da bin ich. Das ist mein größter Erfolg, würde ich sagen.
Stark.
Meines Lebens.
Aber das ist ja, oh, das ist schön. Oh, wirklich. Ja, das,
auf jeden Fall.
Also ihr seid, wow, das ist ein großes Wort. Das wird sie gerne hören. Siehst du, das ist mal was du ihr gut vorspielen kannst wahrscheinlich, oder? Was
ja, sie, kann, ja, wahrscheinlich. Da wird sie Freude haben, weil ich weiß, sie wird sowieso, also den Podcast wird sie sicher, sie hört sich den sicher an.
Ja. Ist sie denn auch Handballerin?
War sie, ja. Aber sie hat danach irgendwann aufgehört. Sie hat sich ziemlich früh einmal das Kreuzband gerissen und es war mehr so, sie war mehr Hobby unterwegs. Sie ist eigentlich eine gelernte Operationstechnikerin. Mhm. Also sie arbeitet eigentlich im Operationssaal. Jetzt kannst du dir vorstellen, was das für schöne Gespräche sind beim Abendessen. Wow. So, da hat Blut gespritzt, da war das. Wow. Das war, ich sage so, warte mal, wir sind gerade am Essen, aber für die alle Chirurgen und so, für sie ist das gar, also für sie ist das gar nichts, ja. Also für sie ist Blut wie Wasser. Und boah. Und da, manchmal kann es eklig sein, aber für sie ja nichts. Aber manchmal, wenn ich etwas habe, dann sage ich, ja, ich habe da Schmerzen. So, ja, hör auf, du hast gar nichts. Jetzt steh mal auf und mach das jetzt. Ja,
okay. Oh, hartes Regiment, okay.
Ja, sie hat schon Ahnung von Anatomie und so solche Sachen. Also sie weiß schon mehr oder weniger, um was es geht. Und wenn ich da irgend so welche Beschwerden habe, dann... Ja.
Also ist sie deine erste medizinische Beraterin sozusagen? Immer wenn was ist...
Nicht nur meine, sondern von der ganzen Familie. Ich glaube, die ganze Familie, das ist das erste Telefon, ob es jetzt meine Onkel, Tanten, Cousins sind, also nicht nur meine Mutter oder Schwester oder also ich glaube, sie ist die Ärztin von der ganzen Familie eigentlich.
Ach, stark. Und ist dir das, also ich zum Beispiel, also meine Mutter ist Augenärztin und ich genau das, was du erzählst, meine Mutter hat da zum Glück immer nicht viel drüber gesprochen, aber so, also was beruflich war, weil ich kann das gar nicht aushalten, auch so Bilder zu sehen von Operationen oder so, mich macht das fertig. Hast du dich über die Jahre ein bisschen dran gewöhnt oder sagst du immer noch eigentlich zu deiner Frau, bitte lass mich in Ruhe damit?
Ja, also ich glaube, dass sie eher so ein bisschen gelernt hat, wo meine Limite ist, sozusagen. Ja, okay. Also sie sagt, eigentlich ist das schon, aber sind halt lustige Gespräche, lustige Geschichten.
Ja. Und wenn jetzt, wenn wir im zweiten Teil dann noch mehr so über deinen Weg zum Handball reden wollen, aber jetzt ist dein Vater schon sozusagen so oft Thema gewesen, war selber ein überragender Handballer. Hattest du immer so, er ist ja leider vor, ich glaube, 2-3 Jahren gestorben.
Zweieinhalb Jahre.
Hattest du immer so ein leichtes, ich weiß nicht, war er dein Vorbild handballerisch oder wolltest du das erreichen, was er erreicht hat? Er ist ja sogar Weltmeister geworden, das wird wahrscheinlich schwer mit der Schweiz.
Ja, ja, also das ist, keine Ahnung, das ist, er hat mich nicht gezwungen, Handballer zu werden, aber es kam einfach irgendwie, es war für mich einfach immer klar und du wolltest, weil er hatte auch, eben wie du es angesprochen hast, Erfolg und es hat funktioniert und es war super und für mich war es so, das war... Ich würde nicht sagen, der einfachste Weg, also ich glaube, dass jedes Kind auf seine Eltern zuguckt, das ist eigentlich das Erste, das ist eigentlich automatisch.
Ja.
Und ich dachte mir, wow, du spielst das, was du also gern, also du machst das, was du gerne machst. Du spielst Handball, volle Hallen, solche Emotionen zu erleben und so weiter. Und das ist das erste Ding. Und das zweite Ding ist, also eine familiärische Anekdote, ist, dass alle Pokale, Medaillen und sowas waren in meinem Zimmer.
In deinem Zimmer.
In meinem Zimmer, ja,
Also
weil
dein
ich war,
Zimmer war,
ich
dein Kinderzimmer war der Trophäenschrank sozusagen.
auch, also es war,
Cool.
es gab, also ich hatte zwei Schränke, einen Schrank mit meinen Sachen und der zweite Schrank war tatsächlich das mitten, also nicht alle, aber paar, die ihm wichtig waren, da waren dort, ja, tatsächlich, ja. Und da habe ich auch also damals mit Actionmans gespielt und so Sachen wie beim Handball gewinnen, Medaillen und einfach so ein bisschen geträumt, ja, aber
Aber wie
ja.
cool. Und ist das, hast du als Kind dann so ein bisschen den Trophäenschrank angeschaut und dir gedacht, hätte ich auch
Ja.
irgendwann mal gerne?
Ja, also das ist schon was Besonderes, ja. Ja, also das ist und wenn du siehst und also als kleiner Junge, wenn du, also vor allem in Serbien damals, du bist unterwegs in der Stadt mit meinem Vater und wenn ich jetzt als Vater mit meiner Tochter unterwegs bin, finde ich das weniger geil. Aber als Junge, um zuzugucken, wie nach jedem zweiten, dritten Schritt jemand kommt, oh wow, ich hoffe, es geht dir gut in der Schweiz und hättest du Zeit für einen Kaffee oder so
Ach,
oder
wie cool.
danke für alles, irgendwie, wie das ging, da warst du, wow, mein Vater ist ein Superstar und ich will das auch, ich habe eben, also das sind so Gedanken, aber wenn ich jetzt Papa bin und ich möchte nicht, dass meine Tochter, dass ich die Zeit habe, die ich mit meiner Tochter habe, dass ich nicht jetzt, okay, da will ich auch ein bisschen meine Ruhe
Ja, das
haben,
verstehe
weil
ich
ich
gut.
auch,
Ja,
ich bin auch,
privat
also,
sein, ne?
ja, genau, so menschlich bin ich auch so ein bisschen ruhig und sehr familienorientiert. Aber als kleiner Kind, also wenn du das siehst, also wie sie eigentlich deinen Vater mögen für das, was er macht, also für die Sportart, dass er macht. Da denkst du, dass ich will das auch machen.
Ja, wie cool. Und wie war dein, ich meine, ich glaube, das ist eh in Jugoslawien, das ist ja unglaublich, was die für eine Liebe zu ihren Volkshelden, zu den
Das ist nicht
Sportlern
normal.
haben, ne?
Das ist nicht normal.
Ja, ist auf einem
Das ist
anderen
nicht normal.
Level, ja.
Ja, das ist nicht normal.
Und
Also.
weißt du, ob er das gemocht hat? Oder ging es ihm vielleicht auch manchmal, wie es dir jetzt geht, dass er sagt, oh, jetzt würde ich eigentlich lieber einfach nur mit meinem Sohn sein?
Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass es eher wie ich jetzt, also und alle sagen, dass ich sehr ähnlich bin vom Charakter her an meinem Vater. Ich sehe zwar nicht aus wie er, aber das vom Charakter her, dass ich sehr, sehr, sehr ähnlich bin wie er war. Er wollte die Zeit mit seiner Familie genießen. Familie war die oberste Priorität für ihn. Deswegen ist er auch in der Schweiz geblieben für 30 Jahre, weil er hatte auch die Möglichkeit, nach Deutschland als Trainer zu wechseln oder auch, also er hatte viele Möglichkeiten, aber er hat sich eben für die Kinder und für die Einschulung und für die Integration in der Schweiz entschieden, für die Familie. Und für das werde ich ihn, für das ist er, war er vor allem mein Vater. Also, mir ist der Handballspieler eigentlich, das mir ist scheißegal. Also der Vater, wo er war, das war, also das kann ich nicht erklären. Das war für die Familie alles. Aber ich muss sagen, wenn du in Serbien unterwegs bist und dann vielleicht fährst du zu schnell und dann kommen die Polizisten und die wollen dich einbüßen und dann sehen sie den Zlatko Portner. Oh, kein Problem,
Nein, wirklich.
einfach ein bisschen langsamer fahren und einfach nur zur Info, in 10 Kilometer ist ein Blitzer. Da können wir euch nicht helfen. Also, ja. Und ich
Nein,
glaube,
ist das geil.
das hat er genossen. Das hat er genossen,
Okay.
ja.
Und geht das, wenn du da mal fahren würdest, würde das mit dir heute auch noch funktionieren? Ist der Name Portner, auch der reine Nachname, so groß? Würden die das noch wissen, wer dein Vater war?
Also, dazu habe ich auch eine Anekdote.
Ja, ja.
Es ist mir schon mal passiert.
Ja.
Es ist mir schon mal passiert, ja, dass ja eben in Serbien, da war ich mit dem Auto unterwegs, mit ein paar Kumpels. Da hatten wir abgemacht, also ich war nicht der Fahrer auf dem Hinweg, aber ich bin jemand, der immer auf Sicherheit geht, und also ich trinke keinen Alkohol allgemein. Und da haben die Jungs gesoffen, und da habe ich gesagt, okay, also entweder gehe ich zu Fuß oder ich nehme den Schlüssel. Und da habe ich gesagt, okay, ja, da nehme ich den Autoschlüssel und dann da fahre ich, ja. Und da bin ich gefahren, und ich war, okay, Polizei, ich habe irgendwie vier besoffene Kumpels im Auto.
Und das ganze Auto riecht auch
Mein,
so, wahrscheinlich.
das Auto gehört nicht mir. Ich sehe mich schon, wie ich eben meine Familie anrufen muss aus dem Gefängnis. Okay, ich habe jetzt ein Problem. Aber überhaupt nicht. Ich komme, der Polizist kommt raus. Ja, Auto, Papiere und so. Und er sieht, okay, Auto gehört, also ich habe gesagt, ja, das Auto gehört da dem hier, aber du siehst ja, er ist ja tot. Es geht nicht. Und der Polizist so, okay, warte, 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 guck, ist der Slatko Portner, ist er irgendwie ein Verwandt von dir? Ich sage, ja, ist mein Vater.
Ah,
So, wow, und dann hat er irgend so Geschichte angefangen zu erzählen, da war es mir fast unangenehm, weil es mir wirklich langweilig war. Weil, weißt du, in 87, da war ich in der Halle, da hat er gespielt, und da haben wir gewartet, ich habe ein Autogramm von ihm, und kann ich morgen vielleicht vorbeikommen? Wo seid ihr? Wo wohnt ihr? Kann ich nur ein Foto und vielleicht eine
Nein.
Unterschrift und so? Und der Typ hat einfach mich einfach nach dem Gespräch ist einfach halt gegangen und einfach, okay, oh, ja, okay, jetzt fahre ich einfach
Ja,
weiter.
ja.
Ja, einfach nix, also nix,
Also der war
fertig.
einfach nur vom Namen überwältigt. Okay, das
Ja,
ist ja
ja, ja,
geil,
ja.
ey.
Das war, ja.
Oh
Ja,
Mann, oh Mann. Aber
das war.
also das heißt, oder wann war das? Ist das schon länger her? Warst du da noch jünger? Oder ist das vor kurzem
Ja,
gewesen?
ich hatte gerade den Führerschein bekommen. Also
Ah, das ist
ich war
schon ein paar
18,
Jahre her.
19, ja, das war 2012, 13, sowas.
Okay. Aber du hast ihn dann nicht zu deinen Eltern eingeladen, den Polizisten,
Nee, der
sondern
ist tatsächlich gekommen. Nee, der ist
Ach, der
tatsächlich
ist wirklich
gekommen.
gekommen am nächsten
Der ist
Tag.
gekommen. Ja, der ist
Nein.
gekommen. Ja, der ist gekommen. Also der ist gekommen, aber mein Vater war nicht da.
Ah, okay.
Ja, ich war keine Ahnung, und ich sehe da ein Polizeiauto kommt vom Haus von meiner Großmutter. Ich so, nee, 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 das kann nicht sein. Und da ging ich sofort raus, und ich wusste eigentlich, um was es geht.
Aber das ist ja
Aber
fast übergriffig. Also es ist ja toll, wenn er ihn so bewundert, aber zu jemandem einfach nach Hause zu fahren, ist
ja,
ja
und
auch
vor.
ein bisschen
Ja,
drüber.
und vor und und vor und vor allem, weißt du, also wir sind so in einem Dorf stationiert, also wenn wir in Serbien sind, also bei meiner Großmutter und bei meinem Onkel, und es ist so in einem Dorf, wenn ein Polizeiauto kommt,
Oh ja, dann redet das ganze Dorf. Was war denn da
ich
los?
habe gesagt, Jungs, das habt ihr, also was ihr da kommt, da kommt ihr einfach mit Privat oder irgendwas, aber einfach nicht mit einem Polizeiwagen, einfach bitte nicht. So, ja, okay, so, das heißt, aber wir haben jetzt irgendwie Schicht, und da waren wir auf dem Weg, und ja, ist einfach nein, ja. Ja, okay.
Ey, Wahnsinn. Ich
Das
liebe
ist crazy, crazy,
Ich
crazy,
liebe das, wie die Jungs, ich habe das im Handball auch schon oft mitbekommen, wie die dann Bengalos in der Halle abfackeln und so. Das ist einfach,
Ja.
das kann man sich aus deutscher oder vielleicht sogar westeuropäischer Sicht, man kann sich das gar nicht vorstellen, was mit diesen
Nee.
Leuten abgeht, wenn der Sport abgeht, ne?
Ja, das ist wirklich
Oh,
verrückt.
unglaublich. Nico, wenn ich dich das fragen darf, weil ich bin heute früh aufgewacht und die erste Nachricht, die ich gesehen habe, war, dass Rolf Brack gestorben ist, was mich
Ja.
unglaublich traurig gemacht hat, der eine
Ja.
unglaubliche Legende und so ein guter Typ ist. Wie war das für dich? Du scheinst eine tolle Bindung zu deinem Vater gehabt zu haben.
Ja.
Und wie ist das, als er von euch gegangen ist? Wie hast du das überwunden?
Eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie sagen kann, aber es ging einfach für viel zu schnell, um das Ganze einfach zu realisieren. Mhm. Ja? Und der Zeitpunkt ist nie der richtige,
ja.
Aber ich weiß noch, ich kam in Chambéry und es ist gerade passiert, irgendwie 4, 5 Tage vor meinem ersten Saisonspiel. Also die Vorbereitung lief eigentlich gut und ich war wirklich bereit und das war nach Corona. Und ich habe die Zeit so gut genützt, also genutzt für mich und meinen Körper, um das, weil ich war so, okay, jetzt erholen sich viele Spieler, aber ich werde arbeiten,
ja.
Um da noch ein bisschen vielleicht einen Schritt voraus zu sein. Mhm. Und dann, dass ich damit, wie es Kobe Bryant gesagt hat, irgendwann, egal was du im Training machst, ich bin ja so weit vorne, dass egal was du machst und ja. Wie viel das du trainierst, schaffst es nicht.
Ja. Ja.
Einfach irgendwie. Und das war, glaube ich, so auch der gute Zeitpunkt für mich, also so richtig, richtig gut und viel zu arbeiten, da wir richtig viel Zeit hatten.
Ja. Ja.
Und da war ich wirklich gut und das ist eben gerade 4, 5 Tage vorm ersten Saisonspiel passiert. Und da, okay, ich bin in Frankreich, ich muss in die Schweiz. Von der Schweiz, wir haben meinen Vater in Serbien beerdigt, in seinem Dorf, wo er aufgewachsen ist und eigentlich geboren ist, dort. Und dann hatte ich die Überlegung, ich war so, es war ein Freitag, die Beerdigung war ein Freitag und ich habe mir überlegt, okay, was würde mein Vater jetzt sagen für morgen? Also morgen Samstag ist Spiel.
Ja.
Und da habe ich gedacht, hey, er würde mich umbringen, wenn ich für irgendeine Begründung, also sogar wenn es wegen ihn oder um ihn geht,
ja.
Nichts aufs Handballfeld steht. Also ich musste, krass. Es musste eine Atombombe fallen, dass ich nicht, also irgendwie ins Training schaffen kann. Also ja, komm, du, ja, du hast, vor allem als er mein Trainer war, ja, in der zweiten Liga in der Schweiz. Okay, ja, du hast deine Bänder verdreht. Ich habe Krücken. Ja, aber du kannst ja trotzdem auf dem Stuhl hocken, so sitzen und wir können da mit Tennisbällen. Kannst du was?
Nein,
kannst was machen?
Okay.
Und no off war,
days, würde Kobe sagen, ne?
Ja. Aber da hatte. Krass. Ja. Aber das war. Und dann überlegst du und dann bist du, okay, da hat er recht, wirklich. Und das hat mir einfach, hat mich auch weitergebracht, viel. Und da habe ich mich entschieden, dieses Spiel zu spielen, was eigentlich ein Fehler war, weil ich einfach nicht da war.
Im Kopf, ja.
Wie nee, sollst das, du auch? Nee,
ja.
Das, ich, ja, katastrophales Spiel. Und ich hatte eigentlich, wenn ich das so zusammenfassen würde, ich hatte so mein Grund, wieso, dass ich Handball gespielt habe und wieso, dass ich also mit Handball in Verbindung war und so weiter, das war weg. Mhm. Und ich war so einfach, was mache ich jetzt? Mhm. Und ich war irgendwie, ich war nicht alleine, aber ich habe mich so gefühlt, weil er der Grund war, wieso, dass ich mit dem Handballspielen angefangen habe.
Ja.
Und auch die Spielanalysen und ich vermisse es schon immer noch, also dass ja. Er sagt, okay, guck mal, das war gut, aber dieses Tor darfst du nie im Leben bekommen. Mhm. Ja. Du kannst ja da Videoanalyse machen, du kannst da, aber das darfst du nicht bekommen,
ja.
Das geht nicht. Ja. Oder sogar, wenn es schlecht war, da sagt er, guck mal, das und das war gut, das weißt du, also er wusste ganz genau, also es war wie ein Psychologe, ja,
ja.
Also für mich und das, und da hatte ich wirklich, also sage ich offen und ehrlich, also 2 Monate ein Loch, also
ja.
Ich hatte da
ja.
Keine Lust auf nix,
ja.
Also da zum Glück waren meine Frau und meine Tochter kam zur Welt in Juni und das bin ich ja glücklich, dass mein Vater auch sie kennengelernt hat.
Ja.
Meine kleine Tochter, 3 Monate war sie und die haben mir viel Kraft gegeben und das war so, okay, mein Vater ja war, er war ja so, das ist oldschooles Denken, aber als Mann finde ich das geil, okay, ich muss meine Familie schützen und meine Familie ist die Priorität und ich muss einfach alles dafür machen, dass es meiner Familie gut geht. Ja.
Ja, ja.
Und da kam einfach und ich dieses Mindset Und der Schlüsselpunkt bei mir kam, das habe ich schon mal einem Journalistenkollegen erzählt, dass ich hatte so einen Traum von ihm. Ich war so in unserem Wohnzimmer, wo ich, also wo wir als Familie, also wo ich aufgewachsen bin und so, und der war so auf einem Stuhl, und ich wusste, dass ich so, weißt, kennst du dieses Gefühl, du weißt, dass du träumst, aber es ist trotzdem irgendwie,
Es ist trotzdem
bist
real.
wach,
Ja,
ja, und
ja.
da bist du irgendwie zwischendrin, ja.
Ja.
Und da sehe ich ihn, und dann, ich frage ihn einfach nur, ja, was, Papa, was machst du da? Und da hat er mir einfach nur gesagt, ja, ich bin da. Und da bin ich aufgestanden, und dann kam es einfach, okay. Und ich habe
Krass.
immer noch dieses Gefühl,
Ja.
dass er irgendwie geistig da ist, und das, und seitdem ist eigentlich, läuft alles, also wie da meine Leistungen gesteigert sind, das ist, ich bin nicht auch der Typ, der in solche Sachen glaubt und so,
Ja.
aber seit dem Tag, wie, ich bin, keine Ahnung, also Leistung auch, ich glaube, als Mann, als Vater, ich bin einfach so, einfach zurückgekommen,
Krass.
irgendwie, ja.
Okay, also du hast, das war der Tag, wo du es mit einem Schnipp so ein bisschen überwunden hast, weil du das Gefühl hast, er ist immer
Ja,
noch im Kopf, ist er immer noch bei dir. Krass.
genau, ja,
Krass.
genau.
Boah, danke, dass du das geteilt hast. Also ein
Ja,
krasser,
das ist,
krasser
finde ich
Einblick.
auch eine schöne Geschichte auch. Und
Total,
das,
ja.
ich kenne auch Leute, die eben auch Familie verloren haben,
Ja.
und es kann auch ein bisschen helfen, also
Ja,
einfach so solche Sachen. Und ich finde,
absolut.
also ich schäme mich nicht, ja, so solche Sachen
Nein,
zu
warum
teilen
auch?
oder
Das ist
mich,
doch
ja,
was
eben, so ist es.
Großartiges.
Ja.
Also, das ist ja das, genau, wonach ich dich gefragt habe, weil ich bin auch so ein Mensch, der mit dem Tod sehr schlecht umgehen kann.
Ja.
Und ich glaube, das
Ja.
hilft zu hören, wie andere das so
Ja.
machen, ne? Und es ist toll
Ja.
zu hören, dass das bei dir so, ja, so funktioniert hat.
Ja.
Und inzwischen, jetzt sind wir natürlich sehr, sehr tief sehr, sehr tief in ein ganz anderes Thema, was ich aber total spannend war, reingerutscht. Wie ist es, wenn wir den Schritt nach jetzt machen? Das war damals Chambéry, da warst du 2 Jahre, und dann
Ja.
ging es seitdem nur noch bergauf. Hast du dich seitdem, sage ich mal, ich weiß noch sehr genau, wie ich mit Benno drüber geredet habe, als er die Nachricht bekommen hat, dass Yannick Gren nach Paris geht. Und er hat mir
Ja.
damals gesagt, es hat meinen ganzen Sommer kaputt gemacht, weil jetzt weiß ich brauche auf der wichtigsten Position, muss ich einen neuen Mann suchen.
Ja.
Was ist in diesen 2 Jahren danach Chambéry passiert, dass du auf das Level gekommen bist wieder, dass du dann nach Magdeburg gehen konntest?
Boah, keine Ahnung, das ist wirklich eine sehr schwierige
Ja,
Frage.
wahrscheinlich.
Nee, aber ich glaube, also ein wichtiger Aspekt war, dass ich, es war purer Zufall, aber ich hatte so einen kroatischen Torhütertrainer, Marko Markic, heißt er. Der hat mir so geschrieben und hat mir gesagt, okay, guck mal, ich will was mal ausprobieren, ich möchte gerne mit einem Torhüter arbeiten und so Videoanalyse machen und analysieren, und ja, wissen, ich glaube, ich kann dir helfen, vielleicht dein Spiel zu verbessern. Und da damals war ich ein bisschen so skeptisch, so, okay, wir sehen uns nicht mal, wie will er mir da, also, da helfen, ja. Aber trotzdem irgendwie, ja, ich bin ein sehr, sehr, sehr offener Mensch. Und habe ich mir, ja, komm, wir machen das, also man kann es immer probieren, und ich kann einfacher damit leben und sagen, okay, ich habe es probiert, das hat nicht funktioniert, anstatt ich habe es nicht probiert und ich habe keine Ahnung, was hätte passieren können,
Ja,
ja.
ja.
Aber so haben wir es probiert, und wirklich nach dem ersten Spiel, wir machen da Videoanalyse, und der eigentlich also hilft mir so ein bisschen, so die Sachen also vereinfachen, also Wurfbilder anzugucken, Technik, und guck mal, da kannst du, und da bin ich ziemlich gut rezeptiv, da kann ich gut die Informationen steuern. Und erstes Spiel irgendwie 18 Bälle. Ich
Ja.
war so, okay, also wow. Aber, und ich bin so ein Typ, ich stelle mir immer so Challenges vor. Also ich komme zu Hause nach einem guten Spiel, Und das fragt mich auch also sehr oft meine Mom, fragt mich, ja, aber du siehst ja nicht so glücklich aus, was ist los? Und ich sage, ja, aber ich muss das wiederholen. Für mich ist das nicht, ich kann nicht so ein Spiel, okay, was ist ein Spiel? Ja. Mach 17 hintereinander. Das ist, dann kannst du vielleicht sagen, okay, dann kannst du vielleicht sagen, okay, da habe ich da, okay.
Boah, dann machst du dir aber auch ganz schön Druck.
Aber das macht mich auch besser und ich glaube, das ist, ich suche halt einfach Perfektion immer wieder und ich, das ist das einzige Negative ist, dass ich mir so, ja, mit Niederlagen nehme ich immer sehr persönlich und immer und vor allem als Torhüter, da weiß ich, also wenn wir verlieren, da war ich nicht gut. Also meistens, ja, und da nehme ich da würde mir Benno sagen, sowieso, ja, nimm dir nicht so viel die Schuld auf deine Schulter und so, aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht machen, aber ich glaube, dass das eben mich besser macht, weil ich da mir viel, viel, ich habe hohe Erwartungen. Ich habe, sage ich auch, zu viel investiert. Ich habe so viel trainiert. Ich kann jetzt nicht ja da jetzt hierher kommen und nicht meinen Job machen oder irgendwie, Und eben, und dann haben wir da weitergemacht und es ging einfach bergauf und super und einfach, ich hatte fast, also ich hatte kaum, nicht so viele schlechte Spiele, und gute Saison und
warst du denn, also das war alles auch die Zeit, warst du denn sofort wieder nach dem, was du uns vorhin erzählt hast?
Ja, genau,
also,
genau.
Die Zeit nach dem Tod deines Vaters, den du dann aber so nach 2 Monaten, als du diese, ja, ich sag mal ein bisschen spirituelle Begegnung hattest, warst du danach wieder voll in der Halle oder hat das dann immer noch gebraucht, dich mental wieder aufzubauen und Handball wieder spielen zu können? Das ging dann auch per Schnips quasi.
Ja. Das einzige, wo es für mich am Anfang schwierig war, das einzige so emotionale, weil ich probiere wirklich so wenig emotional wie möglich zu bleiben, wenn ich spiele. Mhm. Ich eskiviere auch, weil es gibt Spieler, die vor dem Spiel gerne auf der Platte sind und zum Beispiel mit einem Gegner, da sprichst du und so weiter. Und ich will lieber weggehen, da ich mache auch mein eigenes Warm-up ein bisschen, da bin ich ein bisschen in meine Zone und dann 15 Minuten vor Bennos Ansprache in der Kabine, da gehe ich ein bisschen raus, um ein bisschen die Halle zu spüren. Aber da will ich da einfach keine Emotionen und es tut mir auch leid ein bisschen für die Fans, weil ich weiß, sie winken, sie wollen Fotos, sie wollen Autogramme, aber wirklich nach dem Spiel, wenn ich 2 Stunden länger bleiben muss und mache, wenn ich 6.000 Autogramme, 6.600, wie viel ist in der GTK Arena passen, so wenn ich wenn ich da 2 Stunden länger bleiben muss nach dem Spiel, mache es sofort, aber einfach vor dem Spiel bin ich wirklich so, aber was schwierig war für mich, war wenn das Trikot wenn ich das Trikot angeschaut habe und ich sah meinen Namen Portner und da kam so Papa das war so, okay, da bin ich nicht alleine irgendwie, weißt du, da habe ich so, ich würde nicht sagen, es ist kein Druck, aber es ist so, es ist nicht nix, es ist nicht,
Du spürst was, wenn du diesen Namen siehst,
genau,
mit deinem Vater
verbindest. Das war, und das war für mich am Anfang, was da eben, ich war zurück, die Leistungen waren da, es war gut. In der Kabine war ich auch da, mit dem Team auch. Also alles war wieder gut. Aber das mit dem Namen, das war richtig schwierig, weil ich wusste, das ist auch, es ist nicht so, also wenn ich die Handballgeschichte so, wenn ich zurückgehe, es ist nicht jetzt so irgendein Name. Also das würde, ich glaube, sehr guter Kumpel von mir, Melvin Richardson zum Beispiel, er spürt genau dasselbe auch. Also er weiß, dass sein Papa auch. Ja, und egal. Und er sagt auch, also ich habe wirklich das Glück, dass ich Torhüter bin.
Ja.
Melvin ist, er ist Rückraumrechter. Und der sagt auch, also egal was ich mache, ja, weißt du, ja, dein Vater war schon was Besonderes.
Ja.
Und das ist schon. Ja. Und
dein Vater war auch Rückraumspieler, ne?
Ja, Rückraummitte, ja.
Ja, genau, Spielmacher, okay.
Ja, genau.
Und dann ist okay. Und das und hält das immer noch an, das, was du eben gesagt hast mit dem Trikot?
Ja, schon, aber ja, ich habe mich einfach daran gewöhnt und es ist, man sagt, die Zeit heilt ein bisschen, die Narben sind da, aber es sind, aber das ist jetzt ein bisschen lustig, aber ich, manchmal weiß ich nicht jetzt momentan, wo ich mit dem Kopf bin. Wir haben so viele Spiele.
Ja.
Zum Glück habe ich jetzt eben noch meine Frau als Sekretärin, die alle Spiele auf der Tafel, auf der Wand aufschreibt.
Ja.
Und sie sagt, okay, ja, sie plant was und so, ah, okay, ah, ihr seid ja nächste Woche da in Westbrem oder keine Ahnung. So, was, guck mal.
Und du weißt
welches Westbrem, so welches Westbrem, wir spielen Kiel morgen. So, ja, aber nächste Woche seid ihr in Westbrem, so in Mittwoch, Donnerstag, so, oh, okay. Also, da hast du keine Zeit zu überlegen, da musst du einfach die Spiele vorbereiten und total, auf deinen Körper darauf achten, dass alles da, alles gut ist und ja,
du hast mir vorhin, ne, als wir vorhin kurz gequatscht haben, noch bevor wir das Mikro angemacht haben, sozusagen, hast du gesagt, ey, wir haben mal keine englische Woche. Ich weiß gar nicht so, das fühlt sich ganz komisch an, weil ihr das gar nicht mehr kennt mit eurem
Pensum. Genau. Ne? Ja, ist so. Aber ich finde das gut. Also ich finde das gut, dass der Grund ist der richtige, sozusagen. Es ist nicht jetzt okay, es fehlt uns zwei Spiele, weil wir da ich weiß nicht wieso, weil wir vielleicht nicht mehr dabei sind oder keine Ahnung, dass jemand uns rausgeschmissen hat und da sind wir raus aus der Competition. Aber nee, wir haben uns dieses Luxus erarbeitet, dass wir zwei Spiele in der Champions League überspringen dürfen.
Ja.
Und wir sind jetzt im viertes Finale, was, glaube ich, uns sehr, sehr, sehr stolz macht momentan. Auch die ganze Stadt Magdeburg, der ganze Verein, weil...
Das ist lang her, das ist, ne, dass Magdeburg
das in diesen Höhen
Handball gespielt hat. Ne?
Das wollte ich sagen. Also du hast ja ein Champions League Comeback nach, ich weiß nicht, wie, ungefähr 20 Jahren, mehr oder weniger. Ja. Und da kommst du und du stehst, du bist, wenn du richtig überlegst, das ist ein bisschen gefährlich, aber wenn du richtig überlegst, da bist du eigentlich zwei Spiele von Köln entfernt. Mhm. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das
sind zweimal 18 Paraden von dir und schon seit dem Köln.
Das wünsche ich mir auch. Das wäre gut, ja. Wäre nicht schlecht.
Spürst du diesen Druck? Klingt fast ein bisschen so. Du spürst ihn nicht?
Überhaupt nicht. Also ich habe dieses Privileg, das zu machen, was ich liebe. Und für mich ist das geil, einfach in der Halle stehen zu dürfen, normal trainieren zu dürfen. Meine Familie geht's gut, wir sind gesund. Ich habe auch dieses Privileg, dass ich einen Job habe, wo ich meine Tochter immer wieder sehe. Ich sehe sie groß werden auch. Ich kann sie jeden Morgen, wenn ich hier bin, zu Kita bringen. Und das sind so Sachen, die wertvoll sind. Ich habe ein Zitat, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber ich beschäftige auch mich sehr gerne mit solchen Sachen. Druck ist, wenn du nicht weißt, was du morgen auf dem Teller hast.
Ja.
Das ist Druck.
Ja.
Das
ja.
ist Druck.
Ja. Ja.
Und da bin ich vollkommen einverstanden. Ja. Also das, was ich momentan erlebe, das ist pures Glück und das ist schön und alles andere, dass solange die Gesundheit passt und so, da spüre ich nicht.
Das ist spannend. Das kommt zwar erst nachher, weil es in einen anderen Part gehört, aber jetzt verstehe ich ein bisschen. Andi Schmid sagt nachher was dazu, wie du so als Mensch denkst und auftrittst. Und ich glaube, jetzt verstehe ich schon ein bisschen besser, weil er das nicht genau beschreibt. Aber ich glaube, jetzt verstehe ich schon ein bisschen besser, was er hat mich schon vorhin fasziniert, als ich die Sprachnachricht nochmal schon mal angehört habe in Vorbereitung, was er damit sagen will. Du hast schon gesagt, also Köln steht vor der Tür, ihr könntet für den SCM, ich glaube, jeder kennt diese Geschichte, 2001 Meister und dann den Europapokal der Landesmeister gewonnen, damals noch mit Kretsche und Co. Trägt die Stadt diesen Traum an euch heran? Kriegst du das manchmal gesagt, dass das doch eigentlich der Magdeburger Plan wäre? Also auch wenn es bei dir zum Glück nicht als Druck ankommt, aber ist das Thema?
Also der Plan von der Stadt ist das Triple. Das ist der Plan.
Kurz und
bündig. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das sind die Erwartungen von den Fans. Und aber es sind, also Ganz ehrlich gesagt, ich bin lieber, spiele lieber in einem Umfeld, wo wir über Titel reden, anstatt über Abstieg, also zum Beispiel. Also das ist, nee, das sind tolle Sachen. Also wenn wir ja, der einen oder anderen Titel holen könnten dieses Jahr. Wir haben noch den Super Globe gewonnen dieses Jahr, was eigentlich auch eine geile, wirklich tolle Sache ist. Und ja, wenn wir da noch ein, zwei, drei vielleicht noch hochkommen,
wäre gut. Du machst dir, okay, ich merke wirklich, bei dir kommt kein Druck an, du machst dir den ja selber. Das ist Wahnsinn. Ja, okay. Ist denn in der Liga gerade, wie ist für dich die Lage? Es ist ja unglaublich. Also ihr habt neulich gegen Leipzig, die gerade alle Großen wegmachen, euch, dann Kiel, dann die Rhein-Neckar-Löwen. Dann habt ihr jetzt gegen Hannover eine Niederlage einstecken müssen, habt euch aber schon revanchiert am Sonntag. In Hamm habt ihr ganz deutlich gewonnen. Es ist ja unglaublich, wie da marschiert wird. Wie siehst du diesen Meisterschafts-Fünfkampf, der es krasserweise ist, in dem ihr auch drin steckt?
Ja, also ich glaube, für die Fans ist es natürlich geil und schön, weil es eben spannend ist. Ich hätte mir das lieber erspart, natürlich.
Zu null Punkten Meister geworden, wärst du lieber.
Ja, aber ja, vielleicht eben mit zwei Niederlagen weniger momentan wäre die Situation viel schöner. Aber ja, es ist halt, das macht halt die Bundesliga aus und die Qualität den Spielern und von den Mannschaften, dass jeder jeden schlagen kann, ob zu Hause oder auswärts ist. Also wir haben uns, ich kann nichts sagen, aber wenn ich jetzt zurückblicke, wir haben uns gegen den HSV zu Hause extrem schwer getan. Wir haben uns auch in Lemgo auswärts schwer getan. Alle sprechen so, ihr habt mit 6-7 Tore gewonnen am Schluss, aber es waren plus 2 in Minute irgendwie 45 oder sowas. Also das ist alles offen, ja. Mhm. Und das ist halt mal so, ja. Und aber spannend, geil. Deswegen bin ich gekommen auch hier, weil ich glaube, dass ich spielerisch auf der mentalen Ebene einen Riesenschritt vorwärts gemacht habe. Mhm. Ja.
Durch den Wechsel, also davor oder durch den Wechsel nach Magdeburg?
Durch den Wechsel nach Magdeburg. Aha. Weil du spielst du spielst ja gegen Hamm auswärts. Okay, die sind jetzt momentan Letzter. Aber du weißt, wenn du nicht auf 120% bist, du verlierst einfach das Spiel. Ja. Punkt. Ja. Ja. Und es geht schnell. Und wenn ein Mitspieler da sieht, okay, der macht vielleicht ein bisschen weniger oder so, da kann das ist wie die Peste, da kann das ziemlich das einfach schnell verbreiten. Und da spielen plötzlich alle irgendwie schlecht und dann läuft es nicht gut und dann kannst du einfach das Spiel verlieren. Mhm.
Und das ist schon sehr anders als in Frankreich, ne? Du weißt das besser, als wir alle uns aus Deutschland das immer ausmalen können. Kann man da Spiele mal anders angehen, sage ich mal so?
Ja, also wenn ich Paris, also ich nehme jetzt also nur Paris, Montpellier und Nantes, für mich ist das also die drei sind wirklich eine Klasse für sich. Ja. Aber wenn ich da, keine Ahnung, Paris sehe zu Hause, wie sie gegen Dunkerque 44-36 gewinnen, okay.
Ja.
Ja. Weißt du, da weißt du, sie haben so viel Qualität nach vorne, dass sie fast eigentlich gar nicht verteidigen müssen. Also das.
Gucken, dass der Torwart 2-3 hält und werfen vorne alles rein.
So. Ja, da tun mir Palika und Gren ein bisschen leid, weil ich weiß, dass sie da wahrscheinlich keine Abwehr hatten, aber ja, das ist für mich auch eben, also der größte Unterschied in beiden Ligen, wenn ich das jetzt vergleichen musste, würde ich sagen, die Qualität von den Spielern ist wirklich viel, viel besser in der Bundesliga als in Frankreich. Ja.
Ist es, du scheinst ja, ich meine, du warst bei Montpellier lange Jahre bei einem dieser absoluten Top-Clubs in Frankreich. Es gibt ja auch leider aus deutscher Sicht schon auch so diese Gegenbewegung. Du hattest Bock drauf, dich diesem Druck zu stellen, jedes Spiel voll abliefern zu müssen. Kannst du die anderen verstehen, die den besonders in älteren Jahren, die Feldspieler, die vielleicht auch schon ein bisschen gesundheitliche Probleme haben, wo der Körper nicht mehr so mitmacht, dass die sagen, ich gehe lieber den anderen Weg und weiß, ich muss nur die Hälfte der Spiele am absoluten Maximum performen?
Ja, das ist wirklich eine gute Thema oder gute Frage, weil es ist die schönste Liga der Welt, muss man schon sagen. Also hier in der Bundesliga, die zu verlassen ist, boah, da muss ich mir schon zweimal die Wieso jetzt, okay, wenn ich jetzt schon jetzt da bin. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit allem Respekt und ich mag diesen Spieler sogar, zum Duvnjak, Dule, also ich habe so Respekt von ihm, also wirklich, weil manchmal gucke ich ihn an und ist so, wie läufst du, Mann?
Wie kann er überhaupt
Also,
nur laufen, ne?
ja,
Ja, Wahnsinn.
und ich könnte es verstehen, wenn er jetzt sagen würde, okay, oder hätte er schon vor 3 Jahren diesen Schritt gemacht, okay, ich gehe jetzt zu einem Westbrem oder zu einem Szeged oder zu Barcelona, was er unter uns, glaube ich, ganz bestimmt hätte machen können. Ja, also von der Qualität von Spielern, da muss man also gar
Ja,
nichts kommentieren. Ja,
war
da
mal
ist,
Welthandballer, ne? Ich glaube
ja, genau,
2001
also
oder
da,
so.
ja, egal was wir da beide sagen, ist zu wenig, ja. Also es ist, ja, komm.
Das ist eigentlich am schönsten umschrieben. Ja.
Ja, genau, ja, egal, ja, deswegen. Deswegen könnte ich es auch auf der anderen Seite auch verstehen. Es ist wirklich dazwischendrin, ja, ich würde in der Jugend und so würde ich eher vorschlagen, also hier zu spielen, hier zu bleiben, zu genießen, wirklich, weil, wie gesagt, dieses Mentale, da bist du wirklich, also da brutal vorbereitet. Also egal gegen wer, dass du spielst, also ich habe schon gemerkt, mein erstes Länderspiel war gegen Georgien zu Hause, also erstes Länderspiel nach meinem Bundesliga-Wechsel. Und da habe ich also schon sofort gemerkt, wie dass ich mein, also mein Mindset ist irgendwie auf einem also viel größeren Level, als es war. Also irgendwie voller Fokus, voll dabei, voll irgendwie, ja, und da hatte ich mir selbst gedacht, ach, wieso habe ich das vielleicht nicht früher gemacht?
Boah, aber das ist cool zu hören. Also ich glaube, noch nie hat jemand im Liga-Podcast der HBL so gut Werbung für die Liga gemacht wie du, ehrlich
Ja,
gesagt.
kommt.
Das ist sehr geil zu hören. Ist es für einen Torhüter vielleicht auch nochmal, da kommt, also ihr müsst zumindest nicht ständig in den Körperkontakt, ne? Aber da der vielleicht Beste überhaupt mit Landin. Geht ja jetzt zum Beispiel auch. Ist es bei einem Torhüter nochmal was anderes? Habt ihr andere Challenges, andere Beschwerden sozusagen als die Feldspieler, würdest du sagen?
Keine Ahnung, ich war nie Feldspieler und ich habe
Ach, du hast nie,
sozusagen
auch
nie.
als Kind nie? Hast du nie mal im Feld ausprobiert?
Nee,
Du warst immer im
das ist
Tor. Okay.
immer. Das ist auch eine Geschichte für sich, aber die kommen wir wahrscheinlich später
Die
dann
kommt im
auf.
zweiten Teil, auf
Ja,
jeden Fall. Ja.
eben. Aber ich habe nie sozusagen auf unter Klammern auf die Fresse bekommen. Deswegen weiß ich nicht, was das für Schmerzen
Ja,
sind. Aber ich kann auch so sagen, dass ein Ball kann auch wehtun,
das kann ich mir
ein
gut
Ball kann wehtun,
vorstellen. Ja.
aber nee, ich glaube, wenn man da gut physisch und wenn die Hygiene stimmt und so weiter, also wenn ich ja da ein paar Beispiele nehme, ein Landin oder ein Appelgren jetzt zum Beispiel oder ein Palika, was sie da für Energie und Körpersprache und du siehst, okay, der Typ ist brutal fit, Mann. Also das ist, und ich glaube, das ist das bei meinem Torhüter das Allerwichtigste, dass das stimmt, damit wir, weil Erfahrung kommt. Und wenn du fit bist und da Erfahrung da noch, da kommt noch plus und sammelst, und dann ist es eigentlich für mich logisch, dass ein Torhüter bis 40 spielen kann. Auf dem höchsten Level.
Yogi Bitter zum Beispiel oder Carsten Lichtlein, ne? Wir hatten so ein paar.
Ja,
Also
eben,
Yogi
da sind
spielt
da.
immer noch. Lüthi
Ja.
war unendlich alt und ist ja, glaube ich, immer noch auf Standby in Melsungen. Also es geht. Haben schon manche
Also,
bewiesen, ne? Ja.
einfach, wie man auf Französisch sagte, Chapeau.
Ja,
Wirklich, ja.
sehr schön. Siehst du, du bist so
Ja.
sprachgewandt. Das ist ein Traum. Sag noch mal ganz kurz, du hast vorhin gesagt, als wir dieses Thema hatten, wie hast du dich in Chambéry wieder auf Top-Niveau entwickelt, der Torwarttrainer? Also du hast gesagt, ihr habt Video-Sessions zusammen dann gemacht, habe ich das vorhin richtig verstanden? Und was hat er dir für Impulse gegeben, um dein Level wieder zu erreichen oder vielleicht sogar ein noch höheres zu erreichen?
Ja, eben. Vorbereitung, Nachbereitung, also Spiele geguckt. Er hat immer 3-4 Spiele von die gegnerische Mannschaft geschnitten. Vorbereitet, gezeigt, okay, guck, der Spieler kann das und das machen, wenn er das geht, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er hier wirft. Mhm. Wenn er so kommt, dann kannst du zu 100% sein, dass er weit hoch schießt und dann gehst du einfach dorthin. Ja? Mhm. Mhm. Also zum Beispiel einfach solche Sachen, dann kommt das Spiel und dann kommt für mich das allerwichtigste Teil eigentlich, die Nachbereitung. Ja? Mhm. Okay, wir gucken uns das Spiel an, wir haben das abgesprochen, wir haben das abgemacht, okay, was habe ich dir jetzt da gesagt, wenn der diese Spiele macht, dann ist er wirft weit hoch, ja, wieso gehst du dann in die andere Ecke, ja, sorry, ja, siehst du, und da hat er mir so Sachen so gezeigt und wie ich mein Spiel eigentlich und meine Vorbereitung vereinfachen kann, ja, um mein Torhüterspiel zu verbessern, und wenn du das siehst, es funktioniert einfach wirklich, fast jedes Mal und immer wieder, und sogar wenn du ein Tor bekommst oder der Spieler verschießt und da überlegst du da und da sagt er, okay, probier mal so und so zu überlegen, ein bisschen anders, und dann siehst du, okay, du überlegst so, es funktioniert schon wieder und dann bist du, okay, es geht, es funktioniert, und da steigt das Vertrauen, dann bist du einfach halt im Tor und du hast dieses Selbstbewusstsein, okay. Und seitdem weiß ich, okay, wenn ich jetzt das Spiel oder ein Spiel so vorbereite, wie ich das mache und machen muss, da habe ich nie, ich habe nie Stress, wenn ich im Tor stehe. Da weiß ich, okay, das ist meine Aufgabe, da bin ich ruhig. Ja, und das ist. Und wenn ich mit meinem Plan sterben muss, dann sterbe ich mit meinem Plan. Es kann passieren, wie gegen Hannover jetzt zum Beispiel, dass es überhaupt nicht. Also läuft, da musst du einfach ruhig bleiben und easy und einfach das nächste Spiel genau gleich und einfach an sich selber glauben und es wird ja alles gut, und das hat sich in diesen, sage ich, 3 Jahren auch eben so gezeigt.
Hat ja jetzt mit Hannover und haben bei dir auch so funktioniert. Wie bist du dann? Weil du vorhin mal gesagt hast, du kannst mit so einer Niederlage immer sehr schlecht umgehen und bist auch mit dir selber sehr hart. Wie ist so ein Donnerstagabend oder dann auch der Freitag, nachdem du mit dem SCM gegen Hannover zum Beispiel verloren hast?
Ja, ich glaube, dass jeder von uns, wir sind noch, ich weiß nicht, wann wir angekommen sind, aber es war vor Mitternacht. Mhm. Ich glaube, jeder, der da ausgestiegen ist, hätten wir sagen können, okay, wir gehen jetzt in die GTK Arena. wir können, egal welche Mannschaft da einladen, um ein Handballspiel zu spielen, und wir können einfach spielen. Mhm. Jetzt. Mhm. Ja. Mhm. Weil du willst ja irgendwie diese Frust einfach rausschmeißen, du willst es unbedingt gut machen. Also ich hatte wirklich gegen Hamm null Sorgen.
Okay.
Null. Okay. Weil ich, also von der Mannschaftseinstellung, nicht ob wir dieses Spiel gewinnen werden oder nicht, da ich habe zu viel Respekt von Hamm. Also Hamm kann uns schlagen, ja. Also das meine ich wirklich.
Ja.
Aber vom Mindset her und wie wir dieses Spiel vorbereiten werden, ich wusste, dass genau jeder Spieler also mental auf sein, also Leistungsmaximum sein wird, ob das jetzt klappen wird oder nicht. Mhm. Das kannst du nie wissen, aber ja, wir hatten nur eben dieses Glück, dass wir sehr, sehr, sehr gut verteidigt haben. Die Jungs haben die Würfe, die ich haben wollte, hat das funktioniert auch. Und das war sehr erfreulich. Deswegen danke Jungs auch. Das war gut. Und hoffentlich können wir da jetzt weitermachen gegen Gummersbach. Ich erinnere mich ans Hinspiel. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie wir dieses Spiel gewonnen haben. Mhm. Wir haben es mit 2 oder 3 Toren gewonnen, aber wir waren in Halbzeit 2 einfach die ganze Zeit hinten und wir drehen es in den letzten 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie. Ja. Keine Ahnung. Ja. Aber ich weiß, dass uns eine extrem, extrem brutale, schwierige Aufgabe erwartet, jetzt, obwohl wir in der GTK Arena spielen, aber es erwartet uns ein brutales Spiel zu Hause.
Ich sag dir ehrlich, als ich also überlegt habe, boah, dieser Meisterschaftskampf, was habt ihr uns da alle für eine Hinrunde geschenkt und mal gucken, wie das jetzt nach der WM-Pause aufgeht. Und dann ist bei euch klar, dass Magnusson die Rückrunde raus ist, der die meisten Tore macht. Und dann ist noch, verletzt sich im ersten Spiel, im Pokalspiel, in dieser Verlängerung gegen Kiel Saugstrup in einem unfassbaren Spiel. Ja. Da habe ich ehrlich gedacht, wie sollen sie das denn auffangen? Das geht jetzt nicht mehr. Wie habt ihr das selber wahrgenommen? Wie seid ihr klargekommen mit diesen zwei Nachrichten, dass zwei so unfassbar wichtige Spieler jetzt weg sind?
Also ich habe in dem Moment, ich wusste, dass wir eine Mannschaft haben, aber wo du siehst, dass wir mehr als nur den Handball teilen, du gewinnst gegen Kiel in die Verlängerung, alles geil, und wir gehen in die Kabine und es ist einfach leise.
Wegen keine Saugstrup.
Ja.
Ja,
und da wusste ich, wir werden es irgendwie hinkriegen, weil wir da, man sieht, wie man da eigentlich zusammensteht. Und ich war mir sicher, dass dieses Teamgeist und dieses Teamspirit und dieses Mindset, den wir haben, das Team, füreinander zu kämpfen, egal wer spielt, egal wie viel, und es ist, dass es funktionieren wird. Und deswegen hoffe ich eben, dass es noch ein Grund, ein zusätzlicher Grund, wieso, dass ich es mir wirklich erhoffe, dass wir uns Ende der Saison belohnen werden.
Wie zufrieden warst du, als du gehört hast, du kriegst mit Bergendahl Ersatz, der jetzt kein ganz schlechter Abwehrspieler ist, würde ich mal sagen.
Ja, oder sagen, dass ich einen Bär vor mir kriege oder so. Also, ja, nee, das war gut. Natürlich waren das sehr gute News. Also wirklich, ich weiß nicht, wie der Verein das gemeistert hat, aber wirklich überragend. Das ist wirklich ein Königstransfer, muss man so sagen. Das kann ich mir nur an Kretsches Wörter wirklich da anschließen, weil er gesagt hat, dass es wirklich ein König-Transfer ist. Ja, und wir haben jetzt unter Klammern schon wieder die Position, also auf dem Kreis, die doppelt, also wir haben zwei Top-Kreisläufer, wieder, so also Meisti ist nicht alleine, und ich glaube, es ist schwierig, körperlich da mitzuhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn hätte Meisti alle die ganze Spiele alleine machen müssen, bis hier, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Vorne so, und hinten, ne? Der ist überall gefordert.
Das ist viel für Saugi und für, für ihn war es schlussendlich zu viel. Also wenn man gesehen hat, wie er sich verletzt hat, das ist auch eben ein Zeichen, dass es auch der Körper einfach gesagt hat, nein.
Waren die scheiß 10 Minuten Verlängerung zu viel, ne? Das Reguläre hat er nach einer unfassbar langen WM noch geschafft und dann war ein bisschen drüber.
Genau.
Du hast ihn schon angesprochen, wusste ich gar nicht. Meisti ist der, also Lukas Meister mit sozusagen hochdeutschen Namen. Yeah. Das ist der erste, den wir mal dazu holen. Man muss jetzt sagen, er war, die Sprachnachricht ist schon sozusagen eine Woche alt, weil ihr habt euch getroffen letzten Montag, wenn ich richtig bin. Darauf bezieht er sich unter anderem auch nochmal.
Okay. Ciao Nico, ciao Schmiso. Da ist der Lukas Meister. Ich hoffe, es sind Zweig und habt ihr Spass zusammen. Ich hätte gerne von Nico gewusst, wie er zu seinem Spitznamen Iceman gekommen ist. Was es damit auf sich hat und welche absolute Legende ihm den Spitznamen gegeben hat. Und Nico, ich hoffe natürlich, dass das Raclette von gestern Abend gut verdaut. Vielleicht kannst du ja noch sagen, ob ich ein guter Gastgeber war. Ich hoffe es natürlich, weil das mit der Einladung hat ja genug lange gedauert. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nico, wir sehen uns später. Bis dahin, sag was Gutes über mich.
Ey, geil erstmal, wie der von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch wechseln kann in einer Sekunde. Das war für mich schon mal sehr eindrucksvoll, ne? Aber das wusstest du wahrscheinlich, dass er das drauf hat.
Also ich glaube, also Max Gerbel kann es am besten, weil er auch deutschsprachig also aufgewachsen ist. Da muss ich sagen, dass wenn man Hochdeutsch wirklich meischt, ist der Beste von uns, ganz ehrlich offen gesagt. Da würde sich darauf freuen.
Ist das ein Battle unter euch? Oder wie? Wer am besten Hochdeutsch kann von den Schweizern?
Ja, also ja, ein Battle ist es nicht, aber da wird, muss man ganz ehrlich sagen, wie da, es tut mir leid, Lenny, aber wie er da unterwegs ist, das geht gar nicht.
Das geht gar nicht. Also Lenny Rubin?
Ja.
Kriegt er dafür Lack von euch, wie schlecht sein Hochdeutsch ist?
Ja, ja, aber er ist davon überzeugt, dass es sehr gut ist und dass wir alle keine Ahnung haben. Okay. Ach, alle, jeder hat seine Meinung, kein Problem. Ja, okay. Ja.
Ich liebe diese Sticheleien innerhalb so einer Mannschaft, das finde ich so gut. Aber das heißt, da streitet ihr euch manchmal drüber. Bei der Schweizer Nationalmannschaft wird darüber geredet, wer kann wie gut Hochdeutsch.
Also es war schon 2-3 Mal ein Thema, sicher, ja, und da hat jeder da was gesagt und ja, wir sind, glaube ich, zum Schluss gekommen, dass das gar nicht.
Herrlich, da werde ich ihn mal mit konfrontieren. Er war leider schon im Podcast, sonst wäre das natürlich eine überragende Vorlage. Schön. Liebe Grüße an Lenny, das ist so ein lieber Kerl. Aber gut, am Hochdeutsch sehe ich schon, muss er noch arbeiten aus eurer Sicht. Wie war denn das Raclette und wie ist Lukas Meister? Er ist ja, glaube ich, ein guter Kumpel von dir. Inzwischen, ihr seid gleichzeitig nach Magdeburg gekommen. Wie ist er als Gastgeber? Ja, genau. Wie war das Essen?
Also zuerst muss ich, also die Frage ist ganz kurz und also es war brutal gut, es war sehr gut, da muss ich sagen, wirklich top. Aber die Geschichte.
Sorry, jetzt habe ich dich eben nicht gehört, aber sprich einfach weiter. Sorry, du wolltest noch was anderes davor sagen.
Ja, um die Frage zu beantworten, das ist easy, es war super, es gab genug zu essen, das ist das Allerwichtigste für Maishti, wenn du das Allerwichtigste, das du sagen musst, es gab genug Essen,
okay.
Ob das gut war oder schlecht, das ist ihm eigentlich mehr oder weniger egal, aber genug ist wichtig.
Kreisläufer halt,
ja, das war das Allerwichtigste, das war gut. Aber die Geschichte davor, ich habe ihm gesagt, okay, wir sind jetzt in Magdeburg seit Juli. Mhm. Du hast mich und meine Frau zum Abendessen nicht einmal eingeladen. Nicht einmal. Kaffees und so, das zählt für mich nicht. Aber du musst für mich einmal kochen.
Ja,
ich habe ihm gesagt, du musst es machen. Ja. Und wir machen das und dann ja, die Art und Weise, wie ich bin, ich habe so ihn ein bisschen provoziert und ja, liebe Grüße Meisti, ich freue mich schon auf ein Raclette irgendwie in 2-3 Wochen, aber ja, wir machen das und er war 27 Mal bei uns.
Aber hat es nicht hinbekommen, mal die Rückeinladung zu machen.
Ja, aber es ist auch so, weil wir sehen uns jeden Tag und du kannst es jeden Tag machen und du sagst, ja, du kannst es morgen und plötzlich aus irgend so was Lockeres sind 9 Monate geworden. Ich sag, okay, Meisti, es ist genug.
Jetzt wird's Zeit.
Jetzt wird's Zeit. Also deswegen, das ist ein bisschen die Vorgeschichte. Deswegen waren wir auch bei ihm. Deswegen hat er auch gesagt, ja, endlich hat es mal geklappt. So, Meisti, du wirst das hören. Mhm. Das ist, hoffe ich, nicht das letzte Mal, weil es war so gut. Ich erwarte jetzt einfach, halt, dass es immer so gut wird, ja.
Ach, herrlich.
Und aber er hat wirklich die große Show da gezogen, muss man sagen. Da hat er wirklich sich Mühe gegeben und muss man wirklich schätze ich sehr und ich freue mich sehr, so immer wieder mit ihm so zu sein, zu quatschen und ist ein lustiger Typ auch und
sehr schön. Ja.
Ihn kann ich empfehlen für einen Podcast. Also ich weiß nicht, was der Rekord ist für einen Podcast, aber mit ihm kannst du da 6 Stunden, 7 Stunden unterwegs locker sein.
Das ist sehr gut. Dann bist du der Erste, siehst du. Normal sind ja immer alle, diese Frage kommt ja immer ganz zum Schluss. Wen könnt ihr mir empfehlen für einen Podcast? Und dann sagen immer alle, oh, stimmt, wer ist er? Perfekt. Dann haben wir deine Meisti. Empfehlung schon abgehakt.
Meisti. Meisti. Ja, da hast du, willst du einen Rekord von Podcast, dann kannst du 4 Liter Kaffee, 4 Liter Wasser und der kann reden. Ja, also, ja wirklich, ja, der kann wirklich gut. Aber er hat eine zweite, also die erste Frage, die er gestellt hat, ist, von wo kommt mein Spitzname?
Iceman. Ja, ich kenne nur Kimi Räikkönen als den Iceman.
Also Iceman, wir haben einen Physiotherapeut, legendärer Typ. Mhm. Und der hat jedem Spieler fast so komische Spitznamen gegeben, aber die mit der Person einfach zu tun hat. Zum Beispiel, Meisti ist Fighter.
Fighter.
Auch Fighter. Weil er ein Kämpfer ist.
Ja,
passt. Der Kämpfer.
Ja. Und der ist bei der Nationalmannschaft, ist der euer Physio oder in Magdeburg?
Ja, genau.
Bei
der Nationalmannschaft. Ja. Jetzt zum Beispiel Andi Schmid ist Zizou.
Unser
Zinedine Zidane ist. Ja, oder?
Ein Riesengenie.
Ein Riesengenie. Mhm. Dann haben wir Jonas Schelka, der ist, glaube ich, Matador.
Oh, okay.
So, weil er so Mittelmann und so spielt und die Art und Weise. Und,
der zähmt die Stiere in der gegnerischen Abwehr so ungefähr.
Ja, ich glaube, Alan Milosevic war Hammer.
Mhm.
So der, so haben wir, ja.
Er haut einfach zu.
Genau, haut einfach zu. Ja, und Iceman, und ich war einer von den Ersten, weil ich habe gerne, extrem gerne Kältebad.
Ah ja.
Für mich ist das die beste Regeneration, die ich haben kann. Und ich habe da gefragt, ja, kannst du da vielleicht mal nach dem Spiel irgend einfach Eisbecken mal nachfragen, nachher mit Eis füllen, einfach, ja, ich brauche nicht viel, einfach nur kaltes Wasser mit Eis ein bisschen drinne und ein Container und ich, ja. Und er hat gesagt, nee. Und er hat eine brillante Idee. Der hat Eiswürfel in seine Hände genommen und er hat mich mit Eiswürfel massiert. Einfach nur rüber, dass er aber, das tat gut.
Hat funktioniert.
Es ist okay, also es ist, kann ich mal zu meiner Veränderung, so kann ich da mal ein bisschen empfehlen. Also
ja,
das ist nicht so schlecht. Mhm. Es tut auch mal gut danach. Und deswegen so kam so Iceman.
Der Iceman.
Weil ich, ja.
Sehr cool. Okay. Oh Mann, da haben wir eine Menge schon. Also wir haben schon wieder einen Gast eingetütet. Wir haben eine Menge erfahren. Und ist das, wer ist denn eigentlich, wenn Meisti zu euch kommt? Wer kocht dann? Kochst du oder kocht deine Frau? Oder wie ist das bei euch als Gastgeber?
Also meine Frau macht das Dessert, sicher.
Mhm.
Da bin ich zu schlecht unterwegs und meine Frau ist einfach viel zu gut. Da will ich gar nicht probieren,
okay,
weil ich weiß, was eigentlich...
Was möglich ist.
Genau, was sie eigentlich im Repertoire hat, sozusagen. Und da will ich da mich gar nicht einmischen, aber wir machen das beide, wenn ich helfe. Ich bin sehr modern unterwegs, also im Haushalt allgemein helfe ich so viel wie möglich, ob es jetzt um Kochen geht, Putzen und so weiter, Einkaufen und so weiter. Aber ich glaube, ich schätze mich als guter Gastgeber. Also es hat sich keiner bis jetzt momentan beschwert, sozusagen, okay, ich trinke keinen Alkohol zum Beispiel, aber ich habe immer Bier zu Hause.
Ach, also, cool.
Das ist für
okay,
mich,
du denkst an deine Gäste.
Immer.
Ja, und vor allem, wenn Lukas schon 20 Mal da war, hast du vorhin gesagt, dann kann es ja nicht so schlecht sein, ne? Also sonst würde er nicht immer wiederkommen.
Ich muss sagen, Meisti ist sehr einfach. Du kannst einfach, egal was, auf den Teller einfach reinschmeißen, das geht weg.
Moment, an wen erinnert mich das? An mich. Richtig, habe ich schon eine Gemeinsamkeit mit ihm. Sehr gut, darüber kann ich dann mit ihm 2 Stunden übers Essen reden.
Definitiv.
Sehr schön. Oh
definitiv.
Mann, Nico, abschließend nur noch sportlich, bevor wir dann noch über deine Karriere, wir haben ja schon so viel Geiles über dich gehört und deinen Weg so zum Handball. Mich würde schon noch interessieren, ob ihr zweimal nach Köln fahrt. Habt ihr in der Hand, ist der Plan, habe ich bei dir rausgeholt. Ihr fahrt ja auf jeden Fall Mitte April zum Rewe Final Four in die Lanxess Arena.
Ja.
Ich freue mich unfassbar drauf, das erste Mal Köln. Ich liebe diese Halle, ich habe es, glaube ich, schon 100 Mal gesagt. Ihr könnt euch das alles bei ARD und bei Sky angucken. Wie ist es für dich? Ihr habt das Wahnsinns-Halbfinale gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Was hast du schon? Hast du eine Vorstellung von Köln, was da geht? Hast du eine Vorstellung, was da auf dich zukommt? Weißt du schon was über das Rewe Final Four?
Also ich weiß, dass wir gegen den TBV Lemgo spielen, nicht gegen die Löwen.
Hä, ich hab da Flensburg gegen Rhein-Neckar-Löwen, ist ja, oh Gott, ich Idiot. Das schneiden wir raus. Meine Güte, was ist mit mir los?
Natürlich, nee, das schneidest du nicht.
Ja, das schneidest du nicht. Das schneide ich auch nicht raus. Oh, bin ich ein Idiot. Natürlich. Weil ich habe letztes Mal Lars Christiansen gehabt und mit dem habe ich schon über das Halbfinale Flensburg-Rhein-Neckar-Löwen. Mein Gott, bin ich ein Idiot.
Aber also das weiß ich schon mal, dass wir gegen den TBV Lemgo spielen.
Aber danke, dass du mich schön ausreden lässt und dann erst lachst du mich in die Pfanne aus. Scheiße, ich Idiot. Oh, das kostet wieder. Okay, also ihr spielt gegen Lemgo, wussten wir alle. So.
Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Eieieiei. Aber, ja, nee, aber um deine Frage zu beantworten. Also wir freuen uns extrem. Ich persönlich, vielleicht darf ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr als die anderen, weil ich habe etwas Besonderes erlebt, als ich zum letzten Mal dort war.
Ja.
Mit Montpellier, den Champions League-Sieg.
Ja, ja.
Und da die Halle ist ganz Besonderes und die Jungs werden das merken und das ist etwas einfach, boah.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Kann man, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, also das ist etwas Unglaubliches.
Stimmt, du kennst das ja völlig richtig und damals seid ihr, dann lass darüber auch noch kurz sprechen, das war ja, ihr seid, sage ich mal, nicht als der große Favorit damals hingefahren, ne? Das hast ja so eine schöne Final Four Tradition, es gewinnt eigentlich nie der Favorit, deswegen hat PSG es auch immer noch nicht gewonnen, das Ding.
Ja. Ja, genau, ja. Also jetzt hat es, glaube ich, Barcelona 2 Jahre, wo ich sagen muss, okay, die waren Favoriten und die haben es geholt schlussendlich. Das jetzt stimmt. 2 Jahre hintereinander. Aber bis dann, also wir waren damals im Final Four, wo ich sagen muss, mit Vardar Skopje als Titelverteidiger damals und PSG mit Gensheimer und Co. und Narcis und alle, die dort waren, ja, Omeyer und alle, waren für mich ja, auf dem Papier mindestens ein Tick besser wie mir. Mhm. Aber es kam so raus, dass wir Vardar Skopje geschlagen haben im Halbfinale und dass Nantes Paris im Halbfinale geschlagen
das
hat.
War das war ja der noch größere Wahnsinn, ne? Von den 3 Franzosen hätte man ja gesagt, naja, dann wird es ja, wenn, dann jetzt mal Paris und dann wurdet ihr es und die waren nicht mal im Finale. Irre.
Ja.
An was erinnerst du dich noch von diesem Wochenende? Das ist ja ein unglaubliches Event mit 20.000 in der Halle und Fangruppen, die da hinfahren von überall her.
Also ich glaube, ich erinnere mich eigentlich an alles, aber was mich so am meisten beeindruckt hat, sind die Katakomben in der Halle. Mhm. Weil du bist in der Kabine, das Spiel läuft, weil wir haben das 2. Spiel gespielt und du bist in der Kabine da und du hörst nichts.
Ja, ja.
Nix.
Stimmt, ist alles
Nix. Und da, okay. Da sind 20.000 Zuschauer plus die Spieler plus Leute, die stehen, Security, also 20 plus 1.000 Leute. Und da, wie du eigentlich Richtung Halle gehst, da bekommst du dieses Feeling, dieses Gefühl, okay, du siehst eigentlich, was eigentlich abgeht. Ja, und da guckst du und du guckst einfach die Halle. Wie kann ich das sagen? Also die Tribüne geht so hoch, du hast das Gefühl, das hört irgendwie nie auf. Also es ist wie fast ein Fußballstadion. Ja,
4 Ränge,
das ist, ja. Das ist unglaublich. Ja, es ist also riesig, ja. Und wir hatten, es war, weil wenn du Final Four bist in Köln, da bist du, also in der Champions League, ich weiß, es gibt so einen Media Day, immer am Freitag. Mhm, einen Tag vor den beiden Spielen und da waren wir mit der Mannschaft, in unsere Präsidenten und Leute aus Montpellier, da haben sie eine Loge bekommen oder gemietet und wir waren ganz, ganz, ganz oben und da haben wir die Halle von ganz oben gesehen und da siehst du eigentlich, merkst du, wie klein das du bist, also gegenüber und wie groß eigentlich die Halle ist.
Ja,
und da waren wir, okay, wow, ja, und da schlussendlich das Ding noch, schlussendlich das zu gewinnen, das war noch, also
irre,
das
oder?
Ist dass irre, das irre.
Haben. Ja, du bist Champions League-Sieger. Das ja. ist schon, das ist krass, ne? Und da kommen 20.000 und in dieser Halle bist du so klein, aber du bist einer von den sieben, warum da alle hinkommen, ne?
Ja, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen, also dazu sagen soll. Das ist, ja, also hätte mir jemand gesagt, dass ich damals, als ich angefangen habe als kleiner Schweizer, dass ich mich Europa- und Vereinsweltmeister nennen darf,
ja.
Schon, das ist, also für mich ist das etwas Großes, ja.
Dann versprich mir nur, dass du dieses Jahr zweimal nach Köln fährst.
Ja, mach ich.
Da würden wir uns alle freuen. Machst du? Sehr gut.
Ja, machen wir. Machen wir.
Sehr geil. Ich freue mich schon auf diese Viertelfinals. Cool. Nico, schon mal tausend Dank. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen, haben eine kleine Werbung für euch und dann sprechen wir gleich noch über die Anfänge und die Karriere eines inzwischen Champions League-Siegers und Vereinsweltmeisters. Bis gleich. Also mich kriegt man ja immer mit Sachen, die, ich sage jetzt einfach mal, mein Leben erleichtern. Jetzt gerade wäre ja zum Beispiel wieder Zeit für Frühjahrsputz. Da bin ich jetzt nicht so gut drin, weil ich mich gar nicht traue, mal die Schränke aufzumachen und zu gucken, was da eigentlich alles drin ist, was da nicht mehr unbedingt reingehört. Was steht bei uns alles in den Schränken an Zeug rum? Ne? Allein deswegen zum Beispiel liebe ich AG1 von Athletic Greens. Das ist ein Supplement. Dann braucht ihr nicht zig Flaschen oder Pillendöschen oder was weiß ich, sondern ihr habt Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, 75 insgesamt sind drin, in AG1. Einen Messlöffel jeden Tag, am besten direkt in der Früh, in ein Viertelliter Wasser, am besten noch in den Shaker und durchschütteln, trinken und ihr habt eurem Körper echt was Gutes getan. Ihr habt sozusagen ausgemistet, was so die ganzen Sachen, die man sonst so nehmen könnte, angeht, sondern ihr macht es euch leicht, wenn ihr einfach AG1 nehmt und ihr habt sozusagen eurem Körper geholfen, den Frühjahrsputz von innen zu starten. Kann man das so sagen? Also ich nehme es auf jeden Fall, weil ich mir dann sicher bin, ja, dass ich einfach mit dem Wichtigsten versorgt bin, dass ich weiß, dass es super easy geht, dass ich weiß, wenn ich mal keine Zeit habe, mir alles Mögliche zu kochen und darauf zu achten, habe ich eigentlich von dem genug oder habe ich das schon? Da ist so ein bisschen AG1 einfach mein Sicherheitsgurt, sage ich jetzt einfach mal. Könnt ihr ganz easy checken, ob es euch auch was für euch ist. 90 Tage Geld-Zurück-Garantie gibt es inzwischen. Ihr könnt einfach mal reinschauen unter athleticgreens.com/handaufsharz. Link ist auch in den Shownotes. Und ja, der unterstützt einfach eure Nährstoffversorgung. Und ihr kriegt sogar, wenn ihr es über unseren Link bestellt, noch ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Vitamin D, gerade nach einem langen Winter kann man davon ehrlich gesagt nicht zu viel haben. Und 5 Travel Packs dazu. Schaut gern mal rein. AG1, ich nehme es jetzt echt schon lange. Und mir hilft es auf jeden Fall. Mir gibt es ein verdammt gutes Gefühl. athleticgreens.com/handaufsharz. Ja, Nico, wir haben ja schon über die Anfänge, wie dich so dein Vater zum Handball gebracht hat, im Prinzip viel gehört. Du bist ja ein Schweizer, der aber in Lyon geboren wurde, genau. Weil dein Vater in der Zeit dort gespielt hat. Deswegen auch das Sprachengenie, über das wir schon gesprochen haben. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen, als du das erste Mal in der Handballhalle warst? Warst du ja wahrscheinlich noch nicht selber zum Trainieren, sondern einfach um Papa zuzugucken, nehme ich mal an.
Also Papa war damals schon so ins, der hat ins Trainer-Business ist er langsam eingestiegen. Der war Spielertrainer in Bern. Mhm. Und da hat er mir einmal in die Halle genommen und ich fand das einfach geil, weil es gab so in alter, also in jeder Halle eigentlich, hast du einen Gerätraum. Mhm. Und da war ich immer dort drinnen und ich habe ja die kleine Tore da genommen, da habe ich gespielt, ob das ein bisschen Fußball war oder es gab so viele Bälle, verschiedene Bälle. Ich könnte da mir jeden Ball aussuchen, den ich wollte, damit spielen und genießen und schlussendlich habe ich da ein bisschen mehr und mehr geguckt, was da draußen läuft und ich fand das immer so geiler. Mhm. Und einmal war mein Vater so sauer auf einen Spieler, dass er gesagt hat, wie kann das sein, dass du den Ball nicht prellen kannst und so weiter? Nikola, komm her. Und ich war da 4-5, also das hat der mir erzählt, also ich kann mich gar nicht daran erinnern.
Ja.
Und er hat mir so den Ball gegeben und hat mir gesagt, okay, jetzt prell mal da die Linie entlang. Und dann habe ich geprellt. Dann hat er gesagt, siehst du, wenn er das irgendwie 4-5-Jähriger machen kann, wie kann das sein, dass du es nicht machen kannst? Und, ja, und das war, und ich glaube, seitdem, dass ich diesen Ball eben in den Händen genommen hat, das war so vielleicht für mich so ein, ich wusste es damals nicht, aber so ein Erfolgsmoment,
ja,
dass
ja.
ich da gesagt habe, okay, vielleicht, boah, wenn ich das machen kann und der Typ da, der Große, kann das nicht machen, also ich kann da vielleicht wirklich gut werden.
Ja,
geil. Vielleicht schaffe ich das.
Ja, ja.
Und,
ja. Glaubst du, dass es was, also so, was du mental für ein Arbeiter bist, das haben wir, glaube ich, mega eindrucksvoll in den letzten 18 Minuten von dir so erfahren, aber glaubst du, es hat auch was mit Genen zu tun? Hast du das Gefühl, du hast auch ein gewisses Talent von deinem Vater irgendwie einfach geerbt oder zumindest vielleicht sportliche Veranlagung?
Ja, ich glaube, dass ich war überhaupt nicht der Talentierste. Also ich habe wirklich durch Arbeit mich da es ja, geschafft habe, wo ich jetzt momentan bin. Mhm. Aber wie kann ich das sagen? Es ist eigentlich nur Erziehung, wenn du mich fragst. Mhm. Also mein Vater war schlimm, aber meine Schwester war noch schlimmer, wenn es einfach Competition einfach ging, ja?
Ja.
Also es gab keine Chance, also ich sag's dir wirklich, keine Chance, ob ich jetzt 2 war, 3, 4, 5, keine Chance, dass mich mein Vater oder meine Schwester gewinnen lässt, einfach in Kartenspielen, in Fußball, keine Chance, wirklich.
Ja.
Und das kam einfach so, dass egal, was du im Leben machst, musst du dich, es wird dir einfach nichts geschenkt. Mhm. Und du musst durchs Leben einfach so kommen und so ist das. Aber du weißt, wenn du mich schlägst oder wenn du gewinnst, dann weißt du, du hast wirklich gewonnen. Mhm. Und es ist nicht jetzt, und dann hat es ist noch mehr wert, ja. Mhm. Ja, und wir sind auch eine Familie, wenn wir da also gewinnen, also wenn mich meine Schwester in irgendwas schlägt, dann höre ich sie einfach 14 Tage jeden Tag, also ich bekomme da Nachrichten, weißt du, ich bin im Ausland, ich habe bei Mario Kart auf der Nintendo Switch verloren, keine Ahnung, ich gehe ins Ausland, ich gehe nach Hause, ja, hast du Mario Kart geübt oder so, also solche Sachen, also, ja.
Oh, das finde ich mega. Also,
ja, das sind.
Weißt du, ich kann. Wie machst du es bei deiner Tochter inzwischen? Ist die schon so weit, dass man. Wobei die ist noch sehr jung, ne? Wird die schon.
Ja, sie ist 2.
Das dauert noch. Aber hast du es dir schon überlegt, willst du es ihr genauso schwer machen, wie deine Schwester und dein Vater es dir gemacht haben, sie so challengen?
Ich würde das nicht als schwer bezeichnen. Ich würde das einfach sagen, also es ist. Wenn ich jetzt durchlebe, wenn ich da ein bisschen zurückspule und so, dann muss ich wirklich sagen, es ist wirklich so. Also da.
Oder
da
ist einfach nur eine realistische Schule fürs Leben. Das ist vielleicht.
Ich glaube es. Also ja. ich glaube es. Ich glaube es. Ich glaube es. Ich glaube, dass ich nicht. Keine Ahnung. Aber das sagt mir meine Mutter. Mein Vater hätte mir das nie zugegeben. Aber irgendwie. Väter und Tochter, das ist schon, da bist du schon ein bisschen sensibel, keine Ahnung. Also ich ja. kann da, wenn ich schon meine Tochter und ihre blauen Augen, wenn ich diese angucke und da, Mann, weißt du, das ist schwierig.
Ja. Also
für mich ist es schwierig, irgendwie, wenn Mama die Schokolade nicht geben will, da warte, kann ich da ein bisschen warten, bis Mama weg ist und da gebe ich die Schokolade, geh in dein Zimmer, versteck dich jetzt und komm, frag nicht
mehr. Oh nein, ist das cool. Oh, aber ja. Das finde ich gut. Das ist immer so das Wechselspiel, ne? Aber krass, das hört man häufiger. Bei mir war das genau umgekehrt. Da war der Vater der Part, der streng war und meine Mutter konnte eigentlich wenig Nein sagen. Und ich kann dir sagen, meine Mutter hat mich immer bei allem gewinnen lassen. Ich bin ein absoluter Psychopath geworden. Deswegen mach das auf gar keinen Fall. Lass deine Kinder nicht, ich habe nicht verlieren gelernt in der Kindheit und deswegen habe ich bis heute einen leichten Schaden davon.
Okay.
Das ist keine gute Erziehungsmethode. So, das kann ich dir nur so weitergeben. Nico, wenn dein Vater ein Weltklasse-Mittelmann war und du in jungen Jahren schon den Handball prellen konntest. Warum entscheidet man sich dann, sich das Ding an den Kopf werfen zu lassen, statt es selber zu werfen?
Weil wir waren einmal draußen und das ist dieses Thema, das wir jetzt hatten, hat jetzt mit dem nächsten zu tun. Wir waren mal draußen und ich habe mich eben mal gefragt, okay, wie ist es jetzt für einen Welthandballer da, die Bälle zu bekommen und so. Mhm. Und er, wie er ist, der hat einfach die Bälle einfach voll in den Ecken geschossen, obwohl ich die gar nicht die Latte berühren konnte. Und wirklich richtig voll. Also nicht jetzt irgendwie, ja komm, du kannst den vielleicht mal halten oder sowas. Okay, jetzt hast du mich gefragt, so sieht's aus, Punkt. Du hast keinen Ball gehalten. Und dann danach, da ich war, okay, ich habe es mir irgendwie versprochen, dass ich muss das irgendwie irgendwann verändern. Und dann habe ich einfach wirklich seit Tag 1 stand ich im Tor. Das war eigentlich der Hauptgrund. Und ja, das waren danach lustige Geschichte, wo er nach irgendwie 3 Rücken-OPs Schwierigkeiten hatte mit Laufen und ein bisschen Werfen. Und ich stand da mit 15, 16 Jahren mit voller Energie ins Tor. Der könnte also kein Tor machen. Mhm. Da war ich glücklich. Ja. Ich denke, siehst du.
Irgendwann dreht weißt du sich noch? Alles um.
Ja. Weißt du noch.
Ja. Damals, als du mir die Bälle um die Ohren gehauen hast und jetzt... Ja. Ach geil, okay. Aber wirklich, also der erste Ansporn ins Tor zu gehen war, die Bälle von deinem Papa zu halten.
Ja, das
so hat alles seinen Anfang genommen. Oh Mann, cool. Und dann, wie war bei dir der Anfang? Dann wart ihr, glaube ich, schon, oder du hast schon gesagt, dann an die Zeit, wo du dich erinnern kannst, da wart ihr dann schon zurück in der Schweiz. Wie hast du dann selber angefangen, so im Verein? Wie ging das bei dir los?
Mein Vater hat seine Karriere beendet bei einem Club, der heißt... BSC Großhörstetten heißt das so.
Eine Weltmacht und, oder ein eher kleiner Verein?
Nee, ein kleines Dorf. Ja. Und es hat irgendwie gepasst, dass die U9, also U9 und U11 waren verbunden, hatte Training vor der ersten Mannschaft. Einmal die Woche. Ach, okay. Und er war da dort Trainer und da habe ich dort ausprobiert und da ging's und da war ich im Tor und ich wollte das einfach ja so mal probieren, ja. Und es hat sofort funktioniert. Weißt du, wenn du jetzt probierst eine Sache zum ersten Mal, du stehst im Tor und du guckst dir, okay, wow, also ich halte fast jeden Ball. Und ich hatte dieses Niveau, weil es ein kleines Dorf war, die Kids waren auch nicht so weit, also es war auch nicht so, aber ich wusste das nicht damals, ja. Aber es hat mir Mut gegeben für Zukunft und da war ich dort bis der U13, dann U15 habe ich in einem kleinen Dorf, also Handball-Grauholz heißt es.
Ja, du hast so, das ist so, also du hast schon gesagt, Großhöchstetten, Grauholz, ja. Steffisburg.
Ja, Steffisburg ist, ich weiß nicht, ob du kennst diesen Verein sehr gut, also sehr gut, nicht der Verein, aber schon mal gehört von Wacker Thun.
Ah ja,
das
klar.
Ist da, und das ist, also Steffisburg und Wacker Thun, die arbeiten zusammen, also es ist das Thun als Stadt und Steffisburg ist wirklich daneben, also das sind und die arbeiten jetzt zusammen und früher war es nicht der Fall. Früher war Steffisburg viel, viel, viel besser als Thun in der Jugend. Ach, und da ging ich dort in die U17 und U19, habe ich da dort gespielt, bevor es für mich in die zweite Liga. Aber ich war immer, keine Ahnung, also ich habe U17 mit 13 Jahren gespielt. Ich habe zweite Liga in der Schweiz mit, ja, ich habe U13 mit, ja, 10 Jahren, 19 Jahren gespielt.
Okay, also bei dir war selbst, ich finde nur diese, ich liebe einmal, ich finde die Schweiz ist einfach so ein herrliches Land und diese, das klingt alles so schön. Deswegen wollte ich jetzt die drei Vereine nochmal sagen. Aber das heißt, es hat sich, also am Anfang, du hast direkt beim ersten Training gemerkt, das funktioniert gut, aber das hat sich auch durch deine ganze Jugend gezogen, dass du gemerkt hast, boah, ich bin schon sehr weit und du wurdest dann immer sehr schnell auf die nächsthöhere Ebene geschickt.
Ja, genau. Und die Vereine sind eben so auch gemacht, dass eben es war Also mit Steffisburg damals in der U17 haben wir um den Meistertitel mitgespielt. Also es war die höchste Jugendliga der Schweiz und da haben wir ja eben um den Meistertitel gespielt. Wir sind schlussendlich Dritter geworden, U17, und in der U19 danach Vize-Schweizer Meister geworden. Und danach war es schon für mich, Jugendzeit war schon vorbei.
Ja, krass. Also okay, du warst in jungen Jahren schon sehr erfolgreich, individuell und mit dem Team. Und dann war Bern dann der Verein, wo du gesagt hast, da hast du schon mit den Erwachsenen gespielt? War das denn dein erster?
Also also die Erwachsenen waren, mein Vater war, also Grauholz ist oder war ein Club, das war sozusagen die zweite Mannschaft in zweite Liga von Bern.
Ah, okay.
Und das ist daneben. Also, ja.
Ah, da hast du dann dein Debüt. Und was hast du gesagt? Genau. Wie alt warst du, als du dein Debüt bei den
15. 15.
Krass. Aber war das
und da das so, war, ja.
Wie reagieren die Leute da? Fühlen die sich da nicht, also finden die das cool zu sagen, boah, was für ein Talent? Oder sagen die, boah, was will der Junge hier? Dem hauen wir jetzt direkt mal.
Ich glaube, es gab beides. Also ich glaube, es gab beides. Und ich glaube, es war halt so, dass, ja, wie kann ich das sagen? Du bist 15 in die zweite Liga und dein Vater ist Trainer.
Ja.
Und du kommst als Torhüter mit 15 und ich wusste schon, okay, ich muss nicht gut werden, ich muss brutal gut sein.
Sonst sagen alle, liegt nur am Vater.
Ja, genau. Ja. Und das, da bin ich glücklich, dass ich das alles geklappt hat. Ich glaube, dass mein Vater auch glücklich war, weil und es ist nicht mal so gewesen, also es war nicht mal so, dass mein Vater mich geholt hat, dass er gesagt hat, okay, jetzt kommst du zu mir, sondern es war so, Bern hat mich geholt und die haben gesagt, okay, du unterschreibst bei uns, aber zuerst mit 15, du gehst 2 Jahre, spielst du in die zweite Liga und mein Vater war dort Trainer, ja. Und
okay.
Also ich wurde dort fast so, ja genau, ich wurde einfach so fast reingeschmissen und ich war dort und ja, es lief ziemlich gut. Ja. Mhm.
Und lief auch so gut, dass dann auch klar war, nach den 2 Jahren wirst du in die erste Mannschaft gehen?
Ja, genau. Und ich war, genau, ich hatte schon 2, 3 Spiele während dieser Zeit mit, aber da war ich nur auf der Bank, ja. Also als 16-Jähriger bei Bern, wenn sich vielleicht der erste oder zweite Torhüter verletzt hat, da kommst du mit oder machst du Vorbereitung mit. Ich habe immer 2 Trainings die Woche gemacht mit der ersten Mannschaft, also mit Bern, also höchster Schweizer Liga. Mhm. Und da hatten wir auch ein Torhüter-Training auch. Deswegen habe ich auch das gemacht. Aber ja, es war ziemlich eigentlich klar, dass beide Torhüter, die dort waren, hörten auf. Das war, also ich war bei meinem Vater zwischen 2009 und 2011. Mhm. Und das war eigentlich klar, 2011, es hören beide auf, du kommst und wir holen so eine klare Nummer 1, weil ich war 17 damals und für mich einfach auch meine Entwicklung zu vereinfachen und mir nicht so diesen Druck sofort zu geben, sondern wirklich auch und es lief auch gut und okay, ich glaube, wir hätten mehr holen können, aber dann kam das Angebot von Schaffhausen.
Und da kann man als Schweizer wahrscheinlich nicht Nein sagen, ne?
Ja, genau, ja, das war, also die in Bern waren sauer.
Ja.
Die waren sauer, also die haben das nicht verstanden, aber es gab mir, ich hatte die Möglichkeit, jetzt auch schon dann in die Bundesliga zu wechseln, aber du musst nicht gar nicht bemühen, ich werde dem Verein nicht sagen.
Gut. Wie du schon guckst, überlegt.
Wie du schon guckst.
Ist ja auch eigentlich, man fragt das irgendwie immer gerne, weil es halt spannend ist. Oh Mensch, was wäre geworden, wenn die damals den Partner geholt hätten
und
so. Das sind halt immer so.
Ja, genau. Ja, was wäre aus mir geworden auch. Ja, also,
genau. Und, aber da warst du ja immer, du warst 21 oder wie alt warst du,
du den Kadettenliga? 20, 21.
Nico, wie ist das, mit 20 zu dem Aushängeschild zu gehen in dem Land, in dem Verein? Das ist ja schon auch krass.
Ja, das, also für ihn, also da werde ich ihnen mein Leben lang dankbar sein, dass sie sich also dafür entschieden haben, okay, wir holen jetzt einen 20-Jährigen und der wird unsere Nummer 1 und der muss den Supercup, den Cup und die Meisterschaft holen.
Mhm. Ja.
Und ich war damals mit Jonas Meyer, ein deutscher Torhüter. Der war auch sehr gut. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit mit ihm.
Ich glaube, mal Stuttgart auch mal gespielt?
Ja, genau. Genau. Und wir waren dort, wir hatten eine tolle Zeit und wir waren ja zwei 20-Jährige, die das Kadettentor hüten mussten. Ah, es war wirklich gut. Aber wir haben schlussendlich, wir haben geliefert. Also ich habe in meinen 2 Jahren dort aus 6 möglichen Titel, ich glaube, 5 gewonnen.
Also, ja, das war, du bist ja 2-mal Meister auf jeden Fall geworden, ne?
Ja.
Und hab dann einmal den Supercup oder den Pokal, habt ihr einmal nicht gewonnen und sonst habt ihr alles.
Den Pokal, ja, genau.
Einmal den Pokal, ja. Ja, krass. Und ist das. Ja, das war gut. Hast du jemals, also ich meine, du machst das, was du liebst, aber es klingt schon auch so, als hättest du sofort ab allerjüngsten Jahren wahnsinnig viel dem Handball geopfert, wahnsinnig viel Zeit da reingesteckt und so.
Ja, stimmt.
Hattest du auch mal diese Momente, dass du gesagt hast, boah, ich würde jetzt auch mal lieber, keine Ahnung, einfach an den See fahren, wie es die anderen machen oder zum Skifahren oder ich weiß es nicht.
Also ich hatte diese Zeit, in Bern war es, ja, ich war so einfach so wie ein Psycho, einfach orientiert und ich hatte noch das Gymnasium, den wollte ich unbedingt abschließen.
Stimmt, Schule.
Schule, dann wollte ich, das wollte ich unbedingt abschließen, habe ich auch irgendwie geschafft. Und ja, muss ich wirklich sagen. Und habe ich da geschafft. Also nicht, weil ich kein guter Schüler war, also im Gegenteil. Also es war einfach wegen Kalender, wegen, also ich, mein Tag war 5:30 aufstehen und ich bin um, ja, keine Ahnung, 21 Uhr zu Hause.
Krass, ja.
Ja, weil ich musste noch mit dem Zug, weil ich das Gymnasium auf Französisch gemacht habe und Bern ist eben ein deutschsprachiges Kanton, da musste ich 30 Kilometer, so 20, 30 Kilometer mit dem Zug fahren, um bis in die Schule zu gehen, ja. Und das kostet Zeit, das kostet Energie, ja. Und danach noch Training und Aufgaben und also ich war, boah. Und da kommst du das Wochenende und das alle deine Kumpels und so kommen, gehen wir in den Ausgang. Ich so, Jungs, ich muss, entweder muss ich mich erholen oder nachholen für die Schule oder vielleicht etwas heilen oder keine Ahnung, aber ich hatte wirklich keinen Bock und vor allem, ich bin auch nicht so der Typ, also ich will, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann da viel mehr rausholen für etwas Cleveres, anstatt zu saufen, aber ja, und das war, habe ich aber immer so überlegt und das war halt einfach so und das war, ja, das war meine Entscheidung, die ich nicht bereue, weil da würde ich nicht glaube ich, mit dir sprechen
ja, heute. Ja, wärst du nicht, wo du heute bist. Ich finde das halt immer sau wichtig, an sowas immer wieder zu erinnern, weil das zeigt, wie viel man einfach reinstecken muss. Weißt du, was ihr jetzt macht, da denkt sich jeder, boah, das würde ich auch gern machen und das ist ja geil und geiles Leben und der hat Fans und spielt vor Tausenden, aber wie der Weg dahin war, ne, das ist halt
Genau, und was ich sage, im Gegenteil ist, das hat sich in Schaffhausen einfach verändert im positiven Sinne, wo ich viel lockerer war und deswegen sage ich auch, dass in Schaffhausen hatte ich 2 so wirklich wunderbare Jahre, weil ich habe mich in meine Frau verliebt, also jetzige Frau verliebt, damals meine Freundin, wir hatten eine tolle Zeit, ich hatte meine eigene Wohnung, also dieses Gefühl, also ich weiß nicht, wie es dir ging damals, aber mir ging es, ich war so, wow, weißt du, wow, du hast deine Wohnung, deine Hütte, ich kann PlayStation spielen, ich kann meine Kumpels einladen, ich kann, und ich war halt voll Profi bei den Kadetten, die haben mir das ermöglicht und hat mir auch eben eine zusätzliche Motivation gegeben, eben ihnen das zurückzugeben mit den Leistungen, aber in Kadetten hatte ich viel Zeit für mit den Jungs ein bisschen rauszugehen oder die Rhein ist, haben einen Rheinfall in Schaffhausen, da kannst du aufs Wasser gehen, angeln, baden und waren wir auch also oft unterwegs dort im Sommer. Und Schaffhausen ist eine schöne kleine Stadt und da gibt es auch ziemlich viel zu tun. Deutschland einkaufen.
Ja. Damit man
einfach
sie nicht
rüber.
Dumm und dämlich zahlt in der Schweiz. Ne?
Ja, genau.
Das ist, ja, genau. Die Grenztouristen fahren dann alle rüber. Aber
ja, das
das
waren
heißt.
Zeiten, wo das noch möglich war.
Ja.
Noch so ziemlich viel.
Ja. Also du bist, man kann so sagen, das war das erste Mal, wo du dann nicht nur rein investiert hast, sondern auch so den Lohn bekommen hast und ja, wahrscheinlich auch
Ja.
einfach erwachsen geworden bist, ne? Dann mit
Ja,
eigener
eben.
Wohnung.
Und ich habe eben gesehen, dass es andere Sachen gibt, das als Handball und Schule und ich. Also ich muss, okay, jetzt bist du nach dem Training, weil ich habe in Bern, also solange ich in Bern war, habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Und also es war nicht selbstverständlich, da hast du eben die Realität, okay, jetzt kommst du zu Hause und dann bist du tot und alles und boah, ich muss kochen. Weißt du, muss kochen oder du da und dann musst du noch danach, du kochst und du willst Mittagsschlaf machen und oh, ich muss die Rechnung da bezahlen, ich muss dorthin fahren, ich muss das machen, ich habe Müll, da muss ich das, ich muss waschen, ich muss der. Und da, okay, da war es mir einfach bewusst, dass es, was eigentlich das Leben ist, eigentlich, ja. Und,
Spannend. Ich merke gerade, das lerne ich gefühlt jetzt alles erst so richtig. So. Mir geht es jetzt so, wie es dir mit Anfang 20 ging, ging es mir jetzt mal. Verdammt, ich muss mal wieder den Müll rausbringen. Und oh, im Kühlschrank ist ja gar nichts mehr. Es passiert mir immer noch ab und an. Nico, in die Zeit auch schon, in unfassbar jungen Jahren, ich weiß nicht, warst du noch 17 oder warst du 18, als du für das erste Mal zur Schweizer Nationalmannschaft durftest?
Ja, 17. Also ja, es war Oktober 2011, Ende Oktober. Ja, ich war 17
Also
und
kurz vor deinem
November.
18. Geburtstag, also
Genau.
unglaublich jung. Ja.
Ja.
Und
Ja, und ich hatte, das ist auch eine Story, weil da hatte mich der Trainer aufgeboten als dritter Torhüter. Und wir hatten gegen Italien ein Spiel, ein Vorquali-Spiel und so, keine Ahnung. Und der wollte mich mitnehmen und auf der Bank und ein bisschen, ja, dass ich damit ein bisschen Gefühl bekomme und mein erstes Länderspiel habe. Und das ist eben eine schöne, entspannte Nacht oder Tag als 17-Jähriger, der sein erstes so Länderspiel, dein erstes Länderspiel, da wurde ich ein bisschen so aufgeboten und ein bisschen, okay, jetzt darfst du ein bisschen rumschauen, wie das alles
Ja,
funktioniert
alles
und wie
mal
das ist.
angucken. Ja.
Und wir sind in Minute irgendwie 45 mit zwei, drei hinten. Die zwei Torhüter, die hatten einen schlechten Tag halt. Und er hat mich ins Feuer geworfen und es lief wirklich gut. Ja, und es lief wirklich gut und wir haben das Spiel schlussendlich gewonnen.
Ach, krass. Ja.
Ja,
Und
und
dann
da,
war ein
und dann
neuer
kam, und
Star
dann,
geboren.
ich glaube nicht, aber ich erinnere mich, da kam Andi Schmid zu mir und er hatte mir gesagt: Versprich mir eins, ich weiß, du hast viele Staatsbürgerschaften, aber bitte spiele für die Schweiz. Ich habe gesagt, ich werde das
Stark.
tun, Andi. Kein Problem. Also,
Sehr
meine
stark.
ich ernst?
Ja.
Ja, kein Problem. Kein
Hast du
Problem.
mal überlegt, eine andere? Ich weiß nicht, wer.
Nee, aber ich bin glücklich, dass ich auch nie die Möglichkeit, also es kam auch nie so ein Angebot, so richtig, okay, jetzt wird's ernst. Ja. Und ich hatte auch nie dieses Dilemma, also, aber ich bin mehr davon überzeugt, ich hätte mich sowieso für die Schweiz entschieden, weil ich identifiziere mich als Schweizer.
Du, wie, genau, das wollte ich jetzt gerade noch fragen, aber das ist auch so, eben jetzt mal abseits vom Handballerischen ist eigentlich, also deine Wurzeln sind jugoslawisch, von deinem Vater, ja, haben wir vorhin schon gehört, du bist in Frankreich geboren, aber du würdest einfach sagen, wenn dich jemand fragt, du bist Schweizer. So,
Ja,
das
auf
ist
jeden
schon
Fall.
so,
Ja.
ja.
Nee, ich bin mega stolz auch eben Serbe sein zu dürfen, weil sind die Wurzeln von meinen Eltern und ich habe auch die serbische Staatsbürgerschaft und die würde ich nie abgeben. Meine Tochter hat die auch, aber ich meine
Okay.
Jugend, ich bin, also ich meine, ja, meine Jugend, meine Freunde, Familie, alles, also meine Heimat ist die Schweiz.
Alles Schweiz.
Und es ist, wenn du sagst, ich gehe nach Hause.
Ja.
Wo ist dein Zuhause? Ja, ja. Und dort bist du eigentlich. Und für mein, also mein Zuhause ist Bern. Mhm. Und wenn ich sage, ich gehe nach Hause oder komm Schatz, wir gehen nach Hause oder ja, ja. Urlaub nach Hause, das ist Bern. Ja. Das ist für uns ja. kein Cool.
Und ist das ja. deine Tochter? Also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ehrlich gesagt, mit den Nationalitäten, aber hat die das, weil du auch den die serbische Nationalität hast, hat sie die auch bekommen oder wurde sie?
Ja, ja genau.
Ja, okay. Die genau. wird dann sozusagen einfach weitergegeben.
Ja, okay. Ja.
Dann hören wir mal, du hast ihn ja schon angesprochen, bei Andi okay. rein, wie der das so okay. erinnert, den ganz jungen Nicola Portner, der da auf einmal mit dabei war.
Servus zusammen, hier ist Andi Schmid. Ja, über Nicola Portner, ich kann mich gut ans erste Länderspiel zusammen erinnern, in Italien, in Brixen war das, und dann kam ein junger Torhüter, kam da rein, als wir Schwierigkeiten hatten und hat uns mit wichtigen Paraden gerettet. Und schon damals war auch zu erkennen, dass Nicola was ganz Spezielles hat in seinem Spiel, an seiner Persönlichkeit. Und ja, hat einfach eine unglaubliche Entwicklung genommen in den letzten Jahren, steht jetzt im Tor von einem Titelaspiranten für die Bundesliga, aber auch für die Champions League. Und ich bin überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist und freue mich, irgendwann dann mit ihm zusammen den Schweizer Handball weiter zu pushen, Erfolge feiern zu können zusammen. Und ich wünsche natürlich dir, Nicola, nur das Beste, viel Erfolg. Hab manchmal ein bisschen mehr Geduld mit dir selber. Das ist auch ganz wichtig. Und von dem her grüße ich euch ganz herzlich, wünsche euch coolen Podcast und bis bald. Liebe Grüße aus der Schweiz. Tschüss.
Es ist für mich immer wieder herrlich, ihn zu hören. Und ich merke schon wieder, wenn ich ihn mal höre, dass ich ihn immer viel zu selten anrufe. Vielen Dank, Andi, dass du dir dafür die Zeit genommen hast.
Danke.
Ja, tolle Worte, glaube ich, von ihm. Schweizer Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft, das hast du uns gerade schon super erzählt, wie es war. Bevor wir über das andere reden, mich würde noch interessieren, jetzt wird er Nationaltrainer, das ist, glaube ich, auch das, was er meint, dass ihr zusammen, 2024 ist es dann soweit, dann wird er Schweizer Nationaltrainer. Wie muss ich mir die Bedeutung von Andi Schmid für den Schweizer Handball vorstellen?
Ja, ich glaube, der Spitzname von unserem Physio mit Sisu, das sagt ziemlich vieles. Also der ist, der hat uns alle inspiriert, glaube ich. Ja, sozusagen, dass vieles möglich ist, obwohl wir nicht jetzt ein großes Handballland ist, dass wir ziemlich vieles erreichen können, individuell wie auch im Team. Und menschlich auch, das ist mir das Allerwichtigste bei ihm, dass er also brutaler Mensch ist.
Ja.
Und auch ein Typ, mit dem ich gerne unterwegs bin, weil er gerne Witze macht und kann auch gut einstecken sozusagen. Ja. Und das ist sozusagen Allerwichtigste, was ich, also so eine große Qualität von ihm, die er hat. Ja, ich freue mich, also ich freue mich schon jetzt, also seit ich, es ist verrückt zu sagen, aber seit ich in der Nationalmannschaft bin, ist er auch dabei, ja, und seit dem ersten Länderspiel begleitet er mich auf meinem Weg durch meine Karriere und frage ihn immer gerne über so einen Rat oder ja, egal um was es geht, oder jetzt habe ich Kinder, also Tochter, so auch solche Sachen kommen in Frage jetzt und
ja, er hat auch zwei Jungs, glaube ich.
Ne? Ja, zwei Jungs, ja, genau. Leo und Levi. Mhm. Und ja, das, wie zu sagen, es ist schön, so jemanden immer bei sich zu haben. Man fühlt sich mit so einer Präsenz, also als Spieler, als Mitspieler, extrem sicher. Und ich glaube, das macht auch die anderen viel größer. Mhm. Ja, jetzt steht eine interessante Aufgabe vor ihm, vor uns.
Was glaubst du, wie das wird? Ne? Er ist ja so ein Genie. Glaubst du, dieses Genie kriegt er auch als Trainer dann so?
Ja, ich traue ihm alles zu. Also ich traue ihm alles zu. Also ich werde ihn so viel wie möglich unterstützen. Und ja, ihm so gut wie möglich einfach zu helfen, damit er auch da erfolgreich ist, weil ich weiß, wie viel das er in Handball investiert und was das, also das, der Handball, was ihm das alles bedeutet und wie wichtig das ihm ist. Und da will ich ihm unbedingt helfen und einfach irgendwie das Maximale, also von mir oder aus mir herausholen, damit ich sage, okay, Andy, ich habe dir wirklich alles gegeben, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Da wird sich, also die Zeit wird sich zeigen, aber ich bin da extrem, extrem optimistisch, dass das alles gut wird.
Hast du eigentlich das Gefühl, jetzt spielt er ja selber noch in der Schweiz, aber es ist ja absehbar, oder man weiß ja jetzt, 2024 wird er dann als Nationaltrainer übernehmen. Da braucht es ja auf dem Feld auch irgendwie so ein bisschen ein Erben, ne? Also, dass er der beste Schweizer Handballer der letzten Jahre war, ist glaube ich, ziemlich klar bei all dem, was er erreicht hat. Wir haben über ein paar andere geredet schon, Lenny Rubin, Lukas Meister, Max Gerbel und so. Aber hast du das Gefühl, spürst du das, dass du der nächste Große sein willst, vielleicht sogar sein musst, wo man sagt, der Portner, das ist gerade unser Handballer in der Schweiz?
Keine Ahnung, das will ich auch nicht bewerten. Das ist nicht mein Job. Ja, das machen die Journalisten oder die Leute, die rund um mir oder um uns der Mannschaft sind. Jetzt, ich will einfach mein Ding machen und genießen und so gut wie möglich zu sein. Also ja, einfach im Tor, ja, kann ich das sagen? Nützlich sein, ja.
Ja.
Ja,
Nützlich sein ist schön gesagt. Genau.
Also ich
Am Ende ist
mehr,
es
mehr,
das. Am Ende ist es
ja,
das.
mehr, so mehr, mehr kann ich, kann ich, kann, also mehr kann ich nicht machen. Also das, ja.
Das Thema Geduld, Nico. Hat er da einen
Ja.
Punkt, dass du dir selber manchmal ein bisschen viel aufhalst, so?
Ja, also ich glaube, dass er schon recht hat, also im Sinne von, wenn er sagt, ich glaube, wie ich da damit, also die Connection machen will, ist, dass ich erwarte schon viel schnell. Ja, und ich wollte schon, ich bin mit ja, 22, 23 bin ich schon zu Montpellier gegangen und das waren immer meine Ambitionen. Also ich wollte da unbedingt in eine große Liga spielen, in eine Top-Mannschaft und ja, vielleicht manchmal nehme ich mir nicht die Zeit, um mich vielleicht besser zu entwickeln oder sowas. Aber das sind Sachen, die man ja durchgehen muss, glaube ich, durchs Leben und so weiter. Ja, aber ja. Aber er hat einen Punkt auf jeden Fall, dass ich glaube, dass die Menschen, die dich bewerten so außerhalb die gut, also die du gut kennst und die also Andi kennt mich also richtig seit 2011, ist das in 12 Jahren. Und ich glaube, und er ist auch nicht der Erste, der das sagt, ja. Und ich glaube, ich wäre falsch, wenn ich da jetzt sagen würde, ja, das stimmt nicht oder so. Also hat schon einen Punkt, ja, auf jeden Fall.
Aber hast du ja vorhin, glaube ich, auch schon ganz gut erklärt, dass sich das irgendwie auch antreibt. So diese Nichtgeduld macht dich vielleicht auch besser und da muss halt dann jeder so seine Mitte finden. Bevor wir gleich, du hast schon gesagt, Wechsel nach Montpellier nach 2 Jahren Kadetten, die dir ja sehr gefallen haben, sprechen wir gleich drüber. Davor müssen wir noch, das ist jetzt ein sehr spezielles Thema. Ich bin sehr gespannt, was du uns darüber erzählen kannst. Wir hören noch mal einen deiner Nationalen Mannschaftskollegen mit Samuel Rödlisberger.
Wow.
Hey Nicho, Samu hier. Mir wurde aufgetragen, doch was zu erzählen über unser persönliches Duell in der Nationalmannschaft. Mache ich ehrlich gesagt nicht ganz so gerne. Ich glaube, da hast du momentan mehr Freude daran. Darum gebe ich dir das Wort. Du kannst ja mal allen erklären, warum du mir zum Beispiel nie den Ball spielen würdest, auch wenn ich ganz alleine vor dem gegnerischen Tor stehen würde. Genau. Mach doch das mal.
Genau.
Jetzt, jetzt,
Ich weiß ganz genau, was er
jetzt
sagen
bin
will.
ich sehr gespannt. Bring uns mal Licht ins Dunkel.
Eigentlich ist es so, dass Samu bei uns nur in die Abwehr spielt. Seit immer. Also seit seinem ersten Länderspiel. Und das heißt auch, dass wenn der nicht die Mittellinie überqueren darf, heißt das, dass er auch nicht so viele Tore macht. Und momentan sieht es aus, dass ich in meiner Nationalmannschaftskarriere 22 Tore habe und er 20. Und bei uns läuft eine Wette. Ich habe gesagt, also in meiner Nationalmannschaftskarriere,
ja.
Leute, ja, ich will das und das, ich will so viele Länder spielen. Ich habe ihm gesagt, Samu, was ich will nach meiner Nationalmannschaftskarriere, ich muss einfach mehr Tore haben als du. Punkt.
Der Torwart schlägt den Abwehrspezialist. Das ist geil.
Und es gab wirklich eine Aktion, ich glaube, ich weiß nicht, welches Länderspiel das war, die gegnerische Mannschaft spielt mit 7 Feldspielern, er ist in der Defense und da kommt ein Stürmerfall und er hat einen Ball, der Ball in der Hand, ich sprinte raus, ich nehme ihm der Ball aus der Hand und werfe aufs leere Tor, mache das Tor. Und dann hat er sich so überlegt, ey, wieso habe ich nicht geschossen?
Da läuft, aber sonst läuft eine kleine ja Wette. Das wär, sonst wäre es 21-21, wenn er getroffen hätte und so.
Ja, bist du ja, 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 genau, so bin ich vorne. Ja, genau. Das ist genau, das ist dieses Tor, der momentan den Unterschied macht. Ja, das stimmt.
Ey, aber das ist ja viel. 22 ist trotzdem, also ich glaube, so in der HBL weiß ich das so ein bisschen, da so 2-3 Tore, manchmal 4 machen die Torhüter so pro Saison halt. Bei dem, genau dem, was ja. du sagst, 7-6 oder in Unterzahl Tor leer. Aber 22 Tore ist schon ganz schön viel, oder? Ist das so eine Spezialität ja. von dir? Der Ball ins leere Tor?
Ja, also ich fühle mich wohl. Also ich habe eigentlich nie Angst zu werfen und fühle mich eigentlich wohl in dem. Ein Marco Beziak will das nicht sehen von mir, weil er unbedingt den Ball will und in die zweite Welle gehen möchte. Aber er bekommt auch nie den Ball von mir. Da muss ich ehrlich sein. So, wenn das Tor leer ist, dann wird geschossen. Ja, aber ich habe auch, glaube ich, fast 120 Länderspiele und Samu hat, ich weiß nicht, also ich habe schon ja, fast 40, 50 Länderspiele mehr als Samu Wörtlisbergen. Deswegen ist es auch okay. Also so gehypt. Deswegen habe ich gesagt, nach unseren Nationalmannschaftskarrieren, da wird gezählt. Dann zählen.
Ja. Ist denn, jetzt weiß ich gar nicht, spielt er denn zum Beispiel im 7-6 dann auch mal offensiv? Oder weil ich glaube, in Stuttgart hat er auch immer sehr wenig Angriff gespielt, aber ab und an, glaube ich, habe ich ihn schon auch vorne gesehen.
Ja, es kann passieren, aber bei uns sind es also Lukas Laube, der Neuling, also neuer Kreisläufer von Stuttgart, vom TBV und Meisti
eigentlich,
die zwei Kreisläufer. Und früher war Milo da mit Meisti und allen, also die beiden waren da.
Ja. Seid ihr vorne gut genug besetzt und er kann sich weiter um hinten kümmern.
Ja, und den brauche ich auch hinten. Also das arrangiert mich ziemlich, dass er, wenn er sich auch ein bisschen erholen hat, dass er den vollen Fokus hinten hat und mir auch ein bisschen helfen kann.
Ja, top. Du hast schon angesprochen, 2016 dann der Wechsel nach Montpellier, was ein Riesenclub in Frankreich ist, Champions-League-Sieger schon mal gewesen, Meister gewesen. So wie In so jungen Jahren, einfach auch so ein Angebot, was du nicht ablehnen konntest? Oder wieso kam es zu Montpellier?
Ja, ich hatte ein paar Angebote, aber keine Ahnung, es hat irgendwie gepasst. Und die Mannschaft damals, es war so, dass die haben auch Valentin Porte verpflichtet. Es war so, jung, dynamisch und... keine Ahnung, irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl und dass es klappen konnte für mich, für meine Entwicklung. Und es war auch eine gute Entscheidung, weil, weißt du, was ich dort erlebt habe, unabhängig vom Champions League-Titel, also wirklich auch die Liga zu erkennen mit Spielern wie Witkaf Tichnik oder mit Michael Gigou jeden Tag zu trainieren und schon mit 20, 23 da. Das zu sehen und wo ich stehen muss, welches Level ich haben muss, um da gut zu sein und zu bestehen. Und das war wirklich, also für meine persönliche Entwicklung war das wirklich brutal gut.
Hast du überhaupt noch Erinnerungen an deine ganz junge Zeit in Frankreich als ganz kleines Kind oder hatte schon?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin November 93 geboren und wir sind Juni 94, also 8 Monate war ich. Ich bin nur dort geboren.
Okay. Also das hat keine Rolle gespielt in dem Sinn. Du bist dann, wir können jetzt über das alles andere, aber jetzt hast du uns schon 2 Stunden so viel erzählt. Wie war es dann nach nach 4 Jahren Chambéry und dann auch, du hast erzählt vorhin schon über diese ganz, ganz schwere Zeit, Richtung Ende raus. Das finde ich unglaublich. Du warst Torwart der Saison, bevor du dann zum SCM gegangen bist. Und da waren Leute wie Emil Nielsen, kriege ich regelmäßig Post, warum ich eigentlich im Tor stehe, wenn der irgendwo spielt. Ist ja so ein bisschen mein Zwilling, nur dass er deutlich sportlicher ist als ich. Und Vincent Gérard, der jetzt nach Kiel kommt. Also da war Riesenkonkurrenz da. Was war bei dir los in diesem Jahr 2021, 2022?
Ach, keine Ahnung. Einfach, ich glaube, das ist auch die Belohnung für das, was ich bisher gemacht habe. Und es lief einfach perfekt. Wenn alles stimmt, stimmt alles. Also irgendwie, die Mannschaft war gut. Keine Ahnung. Alles. Familiär geht's gut. Ich habe das ganze Ding da rund um meinen Vater irgendwie überwunden, überstanden und es läuft einfach. Ich kann das nicht erklären. Es ist einfach eine Welle und es läuft halt. Und ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, okay, ich muss fast so gar nicht machen, ins Tor stehen und der Ball wird mich irgendwie treffen. Aber ja, also schlussendlich war es so nicht, aber ich glaube, weil ich eben auch so seriös immer wieder geblieben bin und ich hatte den Fokus, ich wollte unbedingt, dass wir uns für den Europapokal qualifizieren mit Chambéry. Ich wollte unbedingt etwas im Verein zurücklassen. Das war für mich eine Obsession, wirklich. Und das haben wir 2 Runden vor Schluss geschafft und erst dann kam so ein bisschen die Last, also von mir war das, da muss ich zugeben, also die letzten 2 Spiele habe ich gespielt, also das letzte Spiel habe ich auch sehr gut gespielt, aber so geistig und da war ich so, oh,
am Ziel,
geil, einfach so eigentlich so schön, jetzt kann ich gehen.
Okay, weißt du? Okay, krass. Ja, ah ja, klar, jetzt. Weil da stand ja schon lange fest, dass du nach Magdeburg gehst. Wie war das? Du hast vorhin schon mal gesagt, du hattest ja in jüngeren Jahren schon mal ein Angebot, Bundesliga, und du hast schon toll über die HBL gesprochen. Wie war das, als sich Benno dann gemeldet hat? So
mit der ja, es hat irgendwie sofort gematcht und wir hatten auch eine gute Connection, weil unsere Väter haben gegeneinander gespielt und da hatten wir ziemlich viele.
Krass,
ja klar. Ja, und da hatten wir viele so Geschichten zusammen. Also der kommt aus einer Handballfamilie, ich komme, wir haben also fast die gleiche so Geschichte, Mentalität, und da hat er auch, glaube ich, bei mir gespürt, dass ich ihm helfen kann und dass ich dem Verein helfen kann und dass das sofort irgendwie, es hat einfach sofort funktioniert. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Und Benno kann reden gut, also der kann nach einem Gespräch, also ich war da, Telefon, fertig, okay. Ich habe gesagt, okay, Schatz, guck mal, wenn das Angebot kommen würde, nach Magdeburg zu wechseln, ich gehe dorthin. Mhm. Wir gehen dorthin, also du kannst jetzt schon mal geistig da.
Oh, wirklich? Und wie begeistert war sie? Ich meine, ich würde mal sagen, allein so vom Wetter her würde ich den Tausch nicht unbedingt machen, glaube ich.
Ja, aber sie war schon überglücklich, weil ich bin auf Französisch eingeschult in Bern und meine Frau ist auf Deutsch eingeschult.
Okay.
Und wir waren jetzt in Frankreich und okay, meine Frau spricht sehr gut Französisch und sie hat sie auch über die Jahre noch verbessert und so weiter, aber für Deutschland war es okay, jetzt kann sie ihre Muttersprache jetzt eigentlich mal okay, so
okay. Aber sie, okay. Ausleben quasi.
Ja, genau.
Ja, ja. Aber Sächsisch, kannst du Sächsisch auch schon eigentlich?
Nee, noch. Ich muss noch üben, aber noch nicht.
Das ist ja schon nochmal eine andere Variante des Deutschen, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ihr habt die Vereinsweltmeisterschaft und so gewonnen. Was ist denn das bisher, was dich an Magdeburg so am glücklichsten macht, wenn du auf die 9 Monate zurückschaust? Die ist ja, Verbindung zu den Fans ist dir wichtig. Es ist eine unglaubliche, handballverrückte Stadt dort. So, woran denkst du, wenn du an die Magdeburger Zeit jetzt die erste zurückdenkst?
Familie. Mhm. Das ist das erste Wort, der mir einfällt, wirklich, weil ich habe das noch nie in keinem Verein gespürt, dass einfach so jeder für jede da ist, dass alle gleich behandelt werden, dass Auch die Beziehung, die wir haben mit den Fans, mit den alle Mitarbeiter im Verein auch. Ja, du grüßt auch die Trainer oder die Coaches vom Turnen. Mhm. Wir haben ein Handballtraining und hinterm Tor sind da Kids, die turnen. Mhm. Und wir leben einfach zusammen und wirklich, das ist unglaublich, dieses Gefühl und hier zu sein ist einfach für mich eine große Ehre und ich identifiziere mich komplett mit der Mentalität vom Verein, deswegen hat es auch, glaube ich, auch sofort gepasst. Ja. Also für mich, auch für die Integration war, also es war sehr einfach.
Super, super cool. Sehr geil, das zu hören. Ganz spannend finde ich noch, das würde ich gerne noch mit dir zum Abschluss besprechen, du machst auch ein Handballcamp
ja.
im Sommer. Ist das immer in Kroatien oder war jetzt einmal in Kroatien? Nee,
jetzt kommt das erste Mal in Kroatien.
Ja. Ah, okay.
Mhm. Ja. Und es war viermal in der Schweiz und jetzt ziehen wir in Kroatien für diese Edition. Mhm. Und ja, mal ausprobieren. Wir sind schon ausgebucht. Es ist schön. Und ja, wir freuen uns. Es ist eigentlich ein allgemeines Camp. Es ist nicht nur ein Torhütercamp, sondern ein allgemeines Camp.
Ah, okay.
Für Feld und also Feldspieler und Torhüter, Mädchen und Buben, mhm. Jungs zwischen 11 und 17 Jahren. Und ja, ich freue mich auf die Zeit. Es ist vom 1. bis zum 7. Juli diesen Sommer. Und ja, wird geil. Ja.
Mhm. Sehr cool. Ist das auch so ein bisschen das Weitertragen als Trainer, was dein Vater genau. auch schon gemacht hat?
Genau, genau. Ja, ja genau. Ja, genau. Weil Kids sind meine Schwäche. Und ja, wirklich. Und ich will, also wenn ich irgendwas zurückgeben kann, das ist für mich viel, viel, viel mehr wert als eine Medaille oder als ein Titel, der kann, also für mich, wenn ein kleines Kind zu mir kommt oder sagt, hey, guck, ich habe Handball angefangen wegen dir oder deswegen, du bist mein Idol oder keine Ahnung, für mich ist das viel, viel, viel mehr wert als irgendwelcher Titel oder das, da heißt es, okay, da irgendwann wird es mir nicht mehr geben auf dieser Welt, aber wenn ich da etwas hinterlassen kann oder wenn ich etwas hinterlasse wegen meiner Arbeit oder wegen meiner Mentalität oder was ich denke oder was ich gemacht habe oder so, das ist für mich der Hauptpunkt oder das Ziel oder der Sinne des Lebens.
Wow. Das ist ein toller Schlusssatz für diesen Part, den ich auch nicht viel besser abrunden kann. Aber ich glaube, genau als den Menschen haben wir dich auch in den letzten gut zwei Stunden kennengelernt. Toll, toll, das zu hören. Wir machen eine ganz kurze letzte Pause. Dann machen wir noch die Schnellfragerunde mit Nicola Portner. Bis gleich. Nico, ich glaube, das habe ich Andi damals auch gefragt, der erste Schweizer, der hier war. Raclette oder Fondue?
Oh, Raclette.
Ja.
Ich war jetzt bei Meisti Raclette. Ich muss es was sagen.
Warum trägst du die Trikot Nummer 80?
Mein Vater hatte die 8 und da wollte ich ihn ehren, auch ein Jahr haben. Die 0 ist so für mich ein Zeichen für, es fängt immer alles von 0 an. Mhm. Und das ist so, immer wenn ich die 80 gucke, okay, ich weiß, was zu tun ist und ich weiß, dass ich da meine Ziele, um die zu erreichen, muss ich arbeiten.
Sehr cool. Kennst du und stehst du zu dem Satz, wer rasiert, verliert?
Nee.
Du rasierst dich ja immer am Tag vor dem Spiel, ist das so?
Genau. Irgendwie, aber das hat gar nichts damit zu tun mit, ich habe mich einmal den Bart rasiert vor dem Spiel und ich habe so gut gehalten und deswegen, also ich bin überhaupt nicht so ein Mensch.
Nicht abergläubisch.
Aber einfach so, keine Ahnung.
Okay. Hat keinen tieferen Sinn, anders als deine Nummer.
Ja.
In Deutschland bist du jetzt noch nicht so lange, aber du lernst es ja langsam kennen. Frankreich warst du lang, Schweiz kennst du am allerbesten. Wo ist es am schönsten?
Ja, also in der Schweiz ist es.
Ich habe es vermutet. Also,
ja, oh, schwierige Frage.
Das sei dir gegönnt und ich glaube, das versteht auch jeder, der schon mal in der Schweiz war. Dass
ja, wir sind klein, aber wir sind sehr stolz, muss man schon sagen. Ja,
genau. Kannst du mir verraten, Wie stoppt man das 1 gegen 1 von Gisli Kristjansson? Die Frage, die sich die ganze Liga stellt.
Keine Ahnung. Man muss ihn etwas über Handball fragen, etwas, das ihn interessiert. Er redet auch gerne. Also man muss den Gespräch muss man suchen. Vielleicht man einfach so probieren, ihn abzulenken. Keine Ahnung.
Ja, ja. Also Trash-Talk umgekehrt, ihn ins Reden bringen. Das nehmen wir
ja,
mit. Das ist zumindest mal ein psychologisch spannender Ansatz. Wer ist für dich der beste Torwart der Handball-Bundesliga?
Für mich, ich habe extrem viel Respekt. Ich habe den Podcast mit Niklas Landin mir angehört.
Ja.
Mit dir. Mhm. Cool. Und er hat einen Satz gesagt, was für mich, was ich geil finde. Was für mich einen guten Torhüter macht, ist die Konstant, aber nicht über Spiele, sondern über Jahre. Und ich kenne Landin auf dem Top-Niveau, seit er wirklich, also gefühlt 19 ist.
Ja, ja.
Schon bei seiner Zeit in Svendborg. Also ich habe ein Spiel von ihm, was er gegen Barcelona mal gespielt hat in der Champions League, da war er 19 und da habe ich mir, wow, wer ist das für ein Typ? Und dann siehst du ihn nochmal, okay, WM und so. Und deswegen, also für die Karriere, die er hatte und diesen Respekt, da muss ich einfach, ich glaube, da würde mir keiner böse sein, wenn ich da Niklas aus dem Hut ziehe.
Das glaube ich auch nicht. Und das kam vor allem auch aus dem tiefsten Herzen, was du gerade gesagt hast. Allein schon deswegen nicht. Ja. Passt eigentlich gut, weil du dahin jetzt gleich los musst zum Training, unter Benno zu arbeiten. Was ist das Anstrengendste daran?
Wow. Schwierig. Also ich finde es gar, also es ist schwierig zu sagen, weil ich finde es gar nicht anstrengend, unter ihm zu arbeiten, weil ich finde ihn offen und ehrlich, er sagt mir immer, was er von mir möchte, was er will, was er braucht, ob ich was brauche, ja, und so weiter. Also jetzt, und wir haben das Glück, dass es momentan gut läuft, also wir hatten keine Straftrainings, wir hatten keine solche Sachen, ja, manchmal benimmt er sich auch wie ein Vater, muss man auch sagen. Oh, cool. Der kann auch kommt zu mir und sagt, ey, ich hatte große Probleme mit meinem Fußgelenk Anfang der Saison. Mhm. Und immer wieder ist es gekommen, ja, hast du da Prophylaxe gemacht? Hast du da, da ist er, ja, Benno, ja, ich habe das gemacht. Ja, okay. Hast du den Fuß getaped? Ja, Benno, ich trainiere, ich habe den Fuß getaped. Ja, okay, weil ohne Tape macht es keinen Sinn. Ja, ich weiß, Benno, ich mache das. Aber lieber so als umgekehrt. Da muss ich finde es geil, und unter ihnen zu arbeiten. Und ich gebe mir immer, gebe das Maximale, weil er, wie viel Leidenschaft und wie viel was er uns gibt, und man muss, also es ist für mich einfach normal sozusagen, es kommt von alleine für ihn zu kämpfen und alles auf der Platte zu geben.
Ja, genau. Also ich meinte, ich glaube, das weiß Benno selber am besten, wie viel ich von ihm halte, aber er ist halt sehr fordernd. Aber du kannst das auch so herrlich erzählen, wie er dann, ja, ich kann es mir richtig vorstellen, wie ihr beide da zusammensteht und er dich nochmal dran erinnert. Ja. Nico, Tausend Dank.
Vielen lieben Dank.
Das war wirklich super, super geil, mit dir sich so mal austauschen zu dürfen.
Ebenso, danke.
Ich freue mich schon, wenn wir uns in Köln sehen, wir uns dann hoffentlich. Ich weiß ja auch, wie alle anderen, dass ihr gegen Lemgo spielt im Halbfinale. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken, das kommentiere ich nicht, aber ich werde auf jeden Fall in der Halle sein, und ich drücke dir ganz fest die Daumen für, dass du ein zweites Mal nach Köln fährst mit dem SCM.
Ja, hoffentlich. Hoffentlich.
Alles Gute. Danke für deine Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen bei Hand aufs Herz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao, ciao.